Wie wäre es, wenn Superman, / Son Goku, als Baby auf die Erde kommt, sich aber relativ schnell rausstellt, dass der Kleine kein strahlender Held, sondern ein fieser Wichser ist? Wir stellen euch heute den Horrorfilm Brightburn vor, der genau dieser Idee nachgeht. Wir sprechen über fiese Teens mit Superkräften, wie man mit Stepptanz die Welt zerstören könnte, die mögliche Geburt eines neuen Superhelden-Universums und stellen euch außerdem die weirdesten Heldenauskopplungen von Marvel und DC vor. Und ja, heute ist es endlich soweit. Wir steigen in die Lore von Froschtor ein. Ich bin Fred, das ist der Podcast mit Klugschiss, Kack und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Hallöle.
Hallöle.
Hallo Tobi.
Hallo.
Hallo Richard.
Hallo.
Wir sind die Kack- und Sachgeschichten hier im Kack- und Sachstudio am Kack- und Sachtisch. Senden wie immer aus unserer Zentrale in Hamburg.
Jetzt hättest du auch Kack- und Sach-Höhle sagen müssen.
Wollte Höhle.
Sagen, so. Kack- und Sach-Tisch im Kack- und Sach-Studio mit Kack- und Sach-Höhle und in der Kack- genau. und Sach-Stadt.
Nehmt euch jetzt erstmal bitte den Kack- und Sach-Flaschenöffner und öffnet unser Kack- und Sach-Bier.
Geil. Oh, meinst du ja noch zu. Eingetragene Marke eigentlich mittlerweile?
Kack- und Sach-Bier auf jeden Fall.
Alter, das wär super. So, ja. Cheers.
Cheers. So,
Fred, was führt uns denn heute hierher?
Was führt uns heute her, Leute? Wir senden heute tatsächlich ein bisschen außerhalb unseres normalen temporalen Rhythmuses. Also normalerweise releasen wir ja alle 2 Wochen, jeden Sonntag. Wir machen diese Woche jetzt eine zusätzliche Folge außerhalb des Rhythmus. Und zwar hat es einen interessanten Hintergrund. Wir sprechen heute über den Film Brightburn, wie im Intro schon angekündigt. Und da wir immer mit offenen Karten spielen, ist es so, dass tatsächlich die uns allen bekannte Firma Sony Pictures, Sony Pictures Deutschland ist auf uns zugekommen. Der Kai von Sony Pictures hat uns vor Monaten angeschrieben und uns gefragt, ob wir nicht eine Folge machen möchten über den Film Brightburn. Und wir haben uns das angeguckt, was da so abgeht bei diesem Film und da wir das sehr interessant fanden und der thematisch sehr gut in unsere Show passt, worüber wir jetzt gleich noch schwabulieren werden, haben wir gesagt, läuft, machen wir. Also das hier ist eine Sponsored Episode praktisch. Ja.
Sponsored Episode.
Genau, wir werden trotzdem kack- und sachlich fabulieren über den Film und der ist relativ
Alter,
frisch.
Alter, wer hat denn sein Handy an? Das war mein von den Fans bezahltes Tablet. Also ey, weißt du, Richard, wenn man erst 100, wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht? 130, guck mal, wir haben schon so viele gemacht.
118.
Da kann man halt ruhig mal vergessen.
Ja, wollte sagen, da
wir sind ja noch am Anfang.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Du
Spacko.
Braucht keiner wissen, dass wir das ganze Studio voll mit Neon-Puffhosen haben, nur weil wir so uns leisten können.
Genau,
was zum Teufel sind Neon-Puffhosen? Ich will es nicht wissen, Leute. Ich will es nicht wissen.
So also Ballon-Puffhosen, die so halt aussehen ja, wie die von Aladdin so ein bisschen, ja, nur Neonfarben.
Oder halt wie die von Fresh Prince.
Ja, ja. Genau, also Sony hat uns darauf gestoßen, dass wir, ob wir mal bitte eine Folge zu dem Film machen können, haben ja gesagt, haben allerdings ansonsten jetzt keine Einschränkungen, also wir werden frei Schnauze über den Film sprechen. Der ist dieses Jahr 2019 im August ins Kino gekommen, ist jetzt, wie man so in der Branche sagt, Home Cinema Release, also den gibt es ab jetzt praktisch zu kaufen bei den Online-Streaming-Diensten eurer Wahl.
Genau, oder jetzt in eurer Videothek und auf Kassette.
Boah, genau.
Das wäre geil.
Blu-ray oder VHS ab jetzt.
Ja, VHS sähe der bestimmt voll geil aus.
Ja, das glaube ich allerdings auch.
Also hat ja so ein bisschen so ein 80s-Look, ja. Das wäre schon was.
Vergesst diese ganze Video-on-Demand-Sache, holt euch den noch VHS. Ja, Video-on-Demand, das wird sich nicht durchsetzen. Sagt mein Opa auch immer.
Ja. Mein Vater ist auch ein Betamax-Verfechter auf jeden Fall.
Scheiße, Mann.
Tobi. Ja,
Mann. Ich kaufe auch nur HD-DVDs.
Ja, und Laserdiscs.
Tobi, stell dir vor, ein Adoleszenter und auf Rache und rachedürstiger Teenager aus den Weiten des Alls, ein Alien, kommt auf die Erde. Was ist Brightburn?
Brightburn ist ein US-amerikanischer Film, in dem es um eine, ich sag mal, Alternativversion der Superman-Origin-Story geht, nur als Horrorfilm.
Okay,
das ist Brightburn.
Sehr schön zusammengefasst. Sehr grob gut zusammengefasst, ja. Eigentlich. Also es ist eine parodische, eine parodierte Auffassung der Superman-Origin in Horror- und Slasher verpackt.
Und da möchte ich direkt mal einhaken. Das stimmt. Also so ist der Film auch angelegt. Nur wenn man sich das so, also von dem, was da in dem Film so gesagt wird, ne, also es gibt da dieses Credo, was er immer wieder wiederholt, dieses, wie heißt das, nimm die Erde oder nimm
take
die Welt?
Take the world.
Genau. Ist er offensichtlich dahingeschickt worden, um die Welt zu erobern oder so. Keine Ahnung, das wird nicht thematisiert, es gibt nur diesen einen Satz. Mhm. Und wenn man sich diese Kapsel anschaut und dieses Thema und dass das ein Baby war, das unheimlich stark ist, ist das nicht die Origin-Story von Superman, die wir hier sehen, sondern die von Son Goku. Der ist als Baby in einer Kapsel auf die Erde geschickt worden, um die Welt zu erobern.
Aber auf der anderen Seite landet er...
Ja, Moment, aber mit den Fähigkeiten eines Saiyajin-Babys wäre ausreichend, um die Welt zu erobern. Und das ist halt das, was wir auch im Brightburn sehen.
Ja, okay, aber auf der anderen Seite landet er halt auf einer Farm, nicht gerade in Kansas.
Okay,
weil dadurch,
sorry, dann ist es die Midwest-Version von Son Goku.
Dadurch, dass natürlich nicht die Rechte da lagen, weil das ist offiziell, und das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, das ist kein so gesehen comicbasierter Film. Also Brightburn,
das ist kein DC-Film.
Brightburn ist eine Eigenkreation, wirklich, mehr oder weniger, also eine parodierte Eigenkreation, weil Vorlagen gibt es natürlich genug dazu.
Mhm. Kann man das Parodie nennen? Weil der Film ist nicht witzig.
Eine Parodie ist nicht witzig. Eine Parodie ist eine Verzerrung und eine Übertreibung der Ereignisse, weil ich habe auch überlegt, ob es vielleicht eine Hommage ist, aber eine Hommage ist die Ehrung dessen. Brightburn überzieht aber das, was Superman
macht. Ehren tut er das nicht.
Also ihr habt jetzt gerade schon ein paar Sachen vorweggenommen. Ganz kurze Spoilerwarnung. Wir werden den finalen Plot-Twist des Films am Ende nicht verraten, werden trotzdem aber Frau Freischnauze abseits davon über den Film reden.
Über so ziemlich alles außer in den letzten 5 Minuten.
Ich verspreche einfach mal ganz frech, dass wir die Lust am Film jetzt nicht schmälern werden durch die Analyse, die wir jetzt im Folgenden machen. Ja. Die Handlung habt ihr gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ich möchte es nochmal betonen, die ganze Story schlägt einen vom ersten Moment an in die Fresse, hey, das hier ist eine Alternativgeschichte von Superman.
Son Goku.
Super Son Goku.
Wie wäre es, wenn Superman nicht als der Man of Steel aufgewachsen wäre, sondern als fieses Arschloch? Darüber wird noch zu sprechen sein.
Mhm. Ist aber auch schon schwierig zu sagen, weil er ist ja, das klingt halt so, als wäre er in schwierigen Familienverhältnissen.
Welchen Teil von das wird noch zu sehr klären sein, dass du nicht verstanden?
Ja, Mann.
Naja, das vorweg schon
geklärt. Ja, blablabla. Bla, bla.
Lass
ja,
mich doch mal den schönen Aufbau machen, yo. Ihr verdammten Alien-Piep. Ihr verdammten Alien-Klöten.
Okay, weißt du was, ich werde mich jetzt zurücklehnen, meinen weißen Schal um den Hals werfen und dir beim Schwadronieren zuhören.
Nein, ich will ja nur Step-by-Step aufbauen. Aber wie immer kommen mir die beiden extraterrestrischen Shit-Vasoren, Tobi und Richard, dazwischen. Ihr Wichser, habt ihr euch gerade High Five gegeben?
Oh, Alter.
Okay.
Danke für euer Vertrauen, Sony.
Gußfraber. Ja, Sony. Das, hört ihr das? Das habt ihr euch eingekauft. Okay. Ich möchte nochmal betonen, der Film ist überhaupt nicht DC-kanonisch. Also keiner der Filmemacher, der daran beteiligt war, weder Sony noch die Leute, die den gemacht haben, logischerweise, haben irgendwelche Rechte auf DC. Der hat im Prinzip nichts zu tun mit dem DC-Universum oder Superman, außer dass der Zuschauer es halt sofort checkt, auf wen das Ding anspielt. Ne?
Also, wirklich, also nichts zu tun mit Superman, außer allem.
Ja.
Außer, dass die Stadt halt nicht Smallville heißt, sondern Brightburn.
Ja.
Dass er nicht Clark Kent heißt, sondern
Brandon Beyer.
Genau.
Brandon Beyer, der übrigens ganz Comic-Lore-affin, ne? Peter Parker,
ja.
J. Jonah Jameson.
Das ist aber Marvel, Beyer, ne?
Find ich auch super geil.
Oder der schlimmste von allen, Millie the Model.
Vor allem, ich finde es ganz lustig, dass darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ich gehe jetzt zum nächsten Thema. James Gunn Der Produzent des Films ist und auch Drehbuchautor, der ist mit seinem Cousin zusammengeschrieben.
Den wir nur alle noch kennen aus dem sagenhaft guten Guardians of the Galaxy.
Genau, darauf will ich nämlich hinaus, der für Marvel Guardians of the Galaxy und Guardians of the Galaxy 2 gemacht hat und jetzt für DC bald, oder
Suicide Squad macht.
The Suicide Squad.
Den neuen Suicide Squad, ja.
Das ist wichtig, weil Suicide Squad 2 heißt nicht Suicide Squad 2, sondern The Suicide Squad.
Aber das ist kein Sequel, sondern Relaunch.
Ja, ja stimmt, ja. Genau, also von wegen, der ist praktisch in beiden Lagern unterwegs. Er hat Marvel gemacht, er hat DC, oder macht jetzt gerade DC, hat früher mal seinen eigenen Superheldenfilm gemacht, den großartigen Super, den ich fantastisch finde, über den wir nachher auch nochmal sprechen werden, weil der ein bisschen was mit Brightburn tatsächlich zu tun hat. Und jetzt halt praktisch hingeht und Gags aus Marvel nimmt, nämlich mit diesen blöden Alliterationen, die Handlung von DC klaut und seinen eigenen Scheiß draus macht. Ja. Finde ich eine geile Idee.
Ja. Finde ich auch super geil, vor allen Dingen damit halt auch wirklich was in Gang setzen kann. Bei Brightburn hat halt so, also die, ich kann euch ja mal, man kann ja ein bisschen darauf kommen, ich weiß nicht, als ihr den Trailer gesehen habt, was war euer erstes Gefühl?
Dass der mega düster wird und ich hatte Bock drauf, ehrlich gesagt.
Ich fand das Kostüm saugeil.
Ja, ich finde nämlich auch das Kostüm,
die Maske ist der Hammer.
Ich finde auch sowieso generell beim gesamten Film, also alleine dafür ist das schon sehenswert, der hat ein unfassbar gutes Produktions- und Kostümdesign, ja. Weil der ja auch sagenhaft günstig war, ne Fred?
Der Film hatte ein Budget, darüber wollte ich erst später sprechen, aber bevor wir in die Handlungsanalyse reingehen, ganz kurz, der Film hatte ein Budget von offiziell 6 Millionen Dollar. Manche Quellen sprechen von bis zu 12 Millionen Dollar. Sei es drum, selbst wenn es die 12 sind.
Wahrscheinlich sind 6 Budget und 6 Millionen für Elizabeth Banks.
Ja. Richtig, ja, aber für die Hauptdarstellerin.
Ja, oder für James Gunn als Produzent.
Halt. Also, der Film ist in der Hollywood-weltweiten Kinowelt ultra low budget. Ja. 6 bis 12 Millionen Dollar, das ist wirklich low budget. Der Film wurde mit wirklich wenig Geld gedreht, was wirklich tatsächlich beeindruckend ist, weil wir hier von einem Superheldenfilm sprechen. Ja. Also man sieht keine riesengroßen CGI-Gewitter in dem Film, sondern es ist ein Horrorfilm, er ist relativ düster, es gibt schon ein bisschen Heldengedöns, sag ich mal, aber rechnet nicht mit einem Avengers.
Nee, es ist halt ein Horrorfilm. Also ich bin tatsächlich auch ein bisschen mit der Prämisse reingegangen, okay, das wird jetzt so ein Superhelden-Horrorfilm. So wird er auch, ich sag mal, nach außen hin kommuniziert. Mhm. Ist er eigentlich nicht. Also es ist eigentlich ein ziemlich klassischer Horrorfilm. Und also darin auch gut, aber es ist halt kein Avengers, wie du schon gesagt hast.
Ich hab relativ schnell gedacht, weil der Film ist sehr, sehr schnell. Der ist übrigens auch sehr kurz. Ich glaube, da geht ein bisschen was über 90 Minuten gerade mal. Also hat so richtig angenehme
Gucklänge. Eigentlich halt ist einfach. Es nicht kurz. Wir sind nur mittlerweile Marvel verwöhnt, dass die Filme alle Stunden dauern.
Oder auch Marvel geschädigt.
Stimmt schon. Aber ich muss sagen, er hat eine angenehme Gucklänge. Und das, was ich gemerkt habe, weil der Film steigt extrem schnell ein, was du nach den ersten 20 Minuten schon merkst, das ist so Chronicle meets Superman. Für jeden, der Chronicle gesehen hat. So ein bisschen.
Kenn ich nicht. Was ist das?
Kids, die Superkräfte kriegen und dann die aber für Scheiße anfangen zu verwenden.
Hier mit dem Typen aus diesem
furchtbaren Spider-Man 2.
Spider-Man 2.
Ja, diesen Dane, ich weiß seinen Namen.
Und Valerian.
Ja,
genau.
Ja, und
der war geil.
A Cure for Happiness.
Ja, stimmt, der war geil. Ich mag den Schauspieler total.
Ich mag den auch super gerne.
Okay, Leute, lasst uns in die Handlungsanalyse reingehen. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und auch die ihn schon gesehen haben. Handlungsort ist die Kleinstadt Brightburn in Kansas, den USA. 2006 stürzt dort ein Raumschiff ab. Wir sehen das Raumschiff nicht direkt, aber es wird uns eben gezeigt. Und jeder, der schon mal irgendwas mit Popkultur zu tun hatte, versteht, als dieses rote Licht da in den Wald rast, dass da gerade irgendwas Extraterrestrisches abgeht. Wir befinden uns auf der Farm von Tori und Kylie Breyer, so ein Pärchen, die sich seit der Highschool kennen. Man weiß aus den ersten paar Shots, dass sie vermutlich Probleme haben mit der Fruchtbarkeit, mit dem Kinderkriegen, weil die Kamera so relativ
prominent,
unauffällig, auffällig an einem Buch vorbeischwenkt, wo Fertility draufsteht. Also die haben einen Kinderwunsch, der offensichtlich nicht erfüllt wurde.
Ganz offensichtlich mögen die beiden sich auch sehr und versuchen das viel.
Genau. Und ich will, weil ich den Vater gesehen habe, ich möchte eine Theorie äußern, Diabetes. Deswegen klappt es nicht.
Findest du?
Was?
Vielleicht. Das war ein guter Typ.
So. Ja, der ist super cool.
Nur weil er breit ist und einen Bart hat, soll er Diabetes haben.
Wart ihr schon mal in den USA? Wisst ihr, wie die essen?
Ja, aber ich bin auch breit und hab einen Bart.
Ja,
keine Diabetes.
Du hast aber noch nicht versucht, ein Kind zu kriegen.
Ich habe auch noch nicht mich auf Diabetes testen lassen.
Okay, also da er Amerikaner ist, gehen wir davon aus, dass er Diabetes hat. Danke, danke Richard, für diese wichtige Zusatzinfo.
Ja.
Naja, also, die beiden nehmen das Kind auf, ziehen es als ihr eigenes auf und 10 Jahre später, da ist dann Brandon ein Teenie, an diesem Punkt kommen wir sehr schnell im Film. Das wird
12 Jahre.
Das kommt relativ schnell erzählt.
Genau, weil da ist das Problem, dass er draußen beim Pinkelt in den Vollmond schaut, sich in diesen riesigen Affen verwandelt und leider seinen Großvater umbringt.
Du Idiot, Mann, ey.
Also,
das war übrigens gerade Dragon Ball.
Wir haben
aber 12 Jahre später, wir sind dann in 2018.
Brandon ist 12, er ist Teenie und wir erfahren, dass er wohl ein extrem begabter Schüler ist, also so wirklich hochbegabten Level, wo man schon ahnt, alright,
Asperger.
Der Typ ist ein Alien, er ist mega gut in der Schule, also das sind so Alien-Powers.
Also du sagst es genau richtig, das ist das, was der Film zeigt und das ist auch das, was der Film transportiert und es stimmt und es wirkt auch super. So, wenn man jetzt nur so im Nachhinein darüber nachdenkt, so, man merkt, er ist super hochbegabt, er ist ein Genie, er zählt 2 verschiedene Wespenarten auf.
Ja. Das konnten die anderen in der Klasse nicht.
Also es ist schon sinnvoll inszeniert, dass man direkt das Gefühl bekommt, der weiß mega viel und alles.
Auf der anderen Seite,
im Endeffekt hat er nur 2 Wespenarten aufgezählt.
Ja, und auf der anderen Seite ist es das amerikanische Schulsystem und in Kansas.
ist halt kein bayerisches Abi. So, sind wir mal ehrlich. Und ja, aber
heute kommen die Amis aber nicht gut weg.
Die eine Lehrerin sagt auch explizit, dass er sozusagen hochbegabt ist. Ja? Und dieses Raumschiff, das offensichtlich in der Farm noch irgendwo in der Scheune versteckt wird, beginnt dann mysteriöse Signale auszusenden, die Brian empfängt. Ja? Und ab diesem Punkt beginnt Brian bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, die nicht von dieser Welt sind. Er kaut zum Beispiel auf einer Gabel rum, wobei diese Gabel kaputt geht. Also eine massive Metallgabel. Ja? Oder er greift mit den Händen in ein Rasenmäher rein, in so laufende Rotorblätter und hält die mit seiner Hand an, ohne auch nur eine Schramme davon zu tragen.
Und wirft den Rasenmäher vorher auch weg.
Ja, also entwickelt auch Superstärke. Und
genau, genau. Und naja, seine Eltern merken schon, dass er merkwürdiges Zeug macht. Sie finden unter seinem Bett pornografische Inhalte.
Zunächst.
Also sie finden unter seinem Bett so ein paar Tittenheftle.
Ja, Tittenbildchen, eher Tittenbildchen.
So Bikini-Bildchen.
Ja, er hat so gesundes Interesse, so wie jeder 12-Jährige in dem Alter hoffentlich irgendwie an Titten oder je nachdem, welcher Philosophie und Sexualität ihr folgt, halt Schwänzen.
Ich wollte gerade sagen, hoffentlich aber an Titten, das würde ich so nicht sagen.
Nee, deswegen, ja, also ist allem, jedem
meint
alles
hoffentlich Interesse.
Ja, jedem alles freigestellt. Nee, das aber auf jeden Fall, Brandon hat offensichtlich Interesse an ein paar Möpsen, allerdings auch an Eingeweiden und Innereien.
An der Anatomie des Menschen.
Ja.
Und das finden seine Eltern extrem weird.
Und vor allem, weil wir nicht wissen, ob es sexuell ist oder nicht. Das wissen wir ja wirklich nicht, auch am Ende des Films nicht.
Ja. Ja, ja. Sein Dad geht mit ihm jagen. Sie sind Amerikaner, also sie haben nicht nur Diabetes, sondern auf jeden Fall auch Schusswaffen.
Und kriegen mit 12 ein Gewehr geschenkt.
Ja, stimmt.
Also ich meine, ich muss jetzt dazu anmerken, wir wettern gerade ziemlich gegen die Amerikaner, aber dieser Film auch.
Ja.
Also der Midwest-Amerikaner kommt echt nicht gut weg
in diesem
Film.
Dick, behaart, sehen alle aus wie Holzfäller, wirklich alle, schenken sich gegenseitig Waffen, sogar schon den 12-jährigen Kindern und fahren natürlich Truck.
Auf jeden Fall.
Und fahren besoffen.
Aber
das ist halt das Farmleben, Mann.
Ja, Mann. Es muss furchtbar gut sein. Aber du hast vorher noch was vergessen. Und zwar, du hattest gerade gesagt, dieses Raumschiff fängt an, Signale auszusenden. Mhm. Was dazu führt, dass unser lieber Brandon?
Ich will immer Brian sagen.
Ich auch.
Brian.
Brandon anfängt, mehr oder weniger wie fremdgesteuert Schlaf zu wandeln, weil er anfängt, auch Stimmen zu hören.
Ja. Sein Vater nimmt ihn mit zur Jagd und führt mit ihm so ein Vater-Sohn-Gespräch, das darauf hinausläuft, dass er, sein Vater, also das läuft darauf hinaus, dass sein Vater ihm sagt, ey, wenn du gewisse Bedürfnisse hast, dann lass die einfach hin und wieder mal raus.
Er meinte Wichsen.
Brandon, wie man im Nachhinein beim drüber nachdenken feststellt, missversteht das und missbraucht seine Superkräfte. Er stellt nämlich seinem Schulschwarm, dem Mädchen, auf das er scharf ist, nach. Auf extrem weirde Art und Weise.
Ja.
Wir wollen euch nicht genau sagen, wie, aber er erschreckt sein Sweetheart zu Tode, weil er anfängt, sie zu stalken.
Oh ja, Mann. Ja.
Und die Superkräfte laufen so ein bisschen aus dem Ruder. Ne?
Naja, nicht die Superkräfte, seine Psyche läuft ja ein bisschen aus dem Ruder.
Naja, seine Hürde, seine Kräfte einzusetzen, für was auch immer, das läuft so. Ja,
diese Hemmschwelle, ne?
Diese Hemmschwelle fällt halt relativ schnell bei ihm. Also er merkt selber, weil ihm halt auch von seinen Eltern, das merkt man relativ früh, halt auch sehr, sehr viel eingetrichtert wird, dass er was Besonderes ist, dass er das zeigen sollte. Vielleicht.
Ja, das
oder er entschuldigt selber damit, dass seine Eltern sagen, er ist was Besonderes, also sollte er das zeigen.
Also, wie schon gesagt, wir wollen euch nicht zu sehr spoilern. Wir gehen jetzt nicht weiter auf bestimmte Details ein. Sagen wir es mal so, Brandon beginnt mit seinen Superman, also der hat ja wirklich fast 1:1 die Kräfte von Superman.
Ja.
Er kann fliegen, er ist super stark, unverwundbar, er hat sogar den Hitzeblick.
Aber keinen Röntgenblick.
Er hat keinen Röntgenblick, sehen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Das wissen wir noch nicht.
Wir wissen es nicht, aber wir wissen nicht, ob er einen Röntgenblick hat oder nicht, aber wir sehen auf jeden Fall den Röntgenblick nicht.
Versuch doch mal im Film zu sehen, wo das ungefähr ist.
Also,
was?
Weil wir ja nicht spoilern wollen.
Richard hat seine Tabletten heute nicht genommen.
Das ist echt schwer, nicht zu spoilern an der Stelle dann halt. Ja, aber einfach so, ja, da müsst ihr den Film für sehen, tut mir leid.
Ja. Es ist halt so, er hat wirklich fast 1:1 die Superman-Kräfte und er beginnt damit, diese Kleinstadt und sein Umfeld wirklich zu terrorisieren.
Ja.
Der Film ist auch nichts für schwache Nerven. Es gibt wirklich explizite Scheiße. Es gibt echt brutale Szenen in dem Film.
Die Scherbe, Alter.
Aber Scherbe, nichts, Alter, nichts dazu verraten.
Ja, das ist so wirklich dieser Umschwung von Horror, weil er hat sehr, sehr, der Film hat sehr, sehr gute Horrorelemente, finde ich persönlich. Sobald Brandon so richtig kann, wird das fast zu einem Einstiegs-Slasher-Film. Also da ist auf jeden Fall, filmtechnisch ist da auf jeden Fall eine Entwicklung drin, eine krasse Entwicklung sogar.
Ja, also wir merken, wir können jetzt so ein bisschen flauschig allgemein über den jungen Mann sprechen, den Brandon.
Brandon ist im Prinzip eine Figur, die man in der Filmhistorie oder gerade auch in der Literatur relativ häufig schon gesehen hat. Du hast so diesen gemobbten, kleinen, unterschätzten Jungen, Streber, also was heißt Streber? Er lernt wahrscheinlich nicht mal. Also er ist einfach mega klug, kriegt ständig auf die Fresse, all seine Mitspieler, also eher metaphorisch gesehen, also die ärgern ihn halt die ganze Zeit, lassen ihn bei so einer Vertrauensübung fallen und bla. Also die hassen den. So aus Kindergründen.
Ja.
Also er ist ein Mobbing-Opfer.
Weil er halt so ein bisschen anders ist als die anderen.
Genau. Und gleichzeitig bekommt er von seiner Familie immer gesagt, also erstmal haben die ein mega krasses Verhältnis, also die Eltern und der Brandon, die lieben einander, so eine richtig kleine, enge Familie. Also sehr eng sogar. Und
obwohl der Brandon so sehr kalt und distanziert wirkt.
Ich sage ja, genau. Er wirkt phasenweise so ein bisschen, als wäre er wirklich so ein autistisches Asperger-Kind halt irgendwie auf phasenweise.
Ja.
Also wirklich, du siehst ihn manchmal richtig an, dass er so einen richtig blutleeren Blick halt irgendwie
hat. Ja, genau, auch, genau.
Ne? Ja, genau. Also er hat offensichtlich Probleme mit dem Sozialleben.
Ja. Ja. Und was ich dann sagen wollte, genau, seine Mutter, also nicht nur, dass er ein sehr enges Verhältnis zu seinen Eltern hat, sondern eben auch so dieses, du bist was Besonderes, du bist so klug, du bist so toll und mein Sohn hier und mein Sohn da und ich hab dich so lieb. Und dann stellt er fest, dass er wirklich Kräfte hat, aber weiterhin auf die Fresse kriegt von der Gesellschaft. Und im Prinzip ist der Schritt oder der kleine Schubs, wie der Joker sagen würde, dafür braucht es nicht viel an der Stelle.
Ja.
Und das ist im Prinzip natürlich diese Stimmen, die ihm sagen, nimm die Welt, auch wenn er es anfangs noch nicht ganz versteht, was das bedeutet. Und dann der Vater, der sagt, ey, lass es raus, auch wenn er was völlig anderes meint.
Ja.
Klar, dass er dann so durchtickt. Ja. Also es ist natürlich keine Entschuldigung, aber eine Erklärung.
Es ist aber auch die gesamte Prämisse des Films ist halt auch schon so interessant, weil das ist so, ja, sorry, wie wir aus einer guten OB-Werbung auch wissen, ist halt einfach die Geschichte der Menstruation voller Missverständnisse. So ist aber auch die Geschichte der Pubertät halt einfach voller Missverständnisse.
Oh ja, Mann.
Also halt einfach diese ganze Prämisse. Weißt du, so normaler Teenager in seiner Pubertät, der kriegt irgendwo ein paar mehr Haare, der merkt, dass er morgens irgendwie anders drauf ist und so.
Sagt sein Vater ja auch.
Ja, verbringt sehr viel Zeit mit sich selber, plötzlich putzt man sich die Zähne öfter und wäscht die Haare häufiger, stundenlang.
Oder auch nicht.
Ja, oder auch nicht.
Ach so, ja, oder, oder versteckt halt Anatomie-Pornos unter dem Bett.
Ja, ganz genau. Und diese Kombination, diese Pubertät, dieses Aufmüpfige gegen die Eltern dann, plus, dass du halt wirklich merkst, dass du halt auch körperlich deinen Eltern überlegen bist. Weil, seien wir mal ehrlich, ich glaube, viele Teenager, das merken wir wahrscheinlich unterbewusst gar nicht so, aber vieles auch körperlich zu rebellieren, hält uns davon ab, weil wir halt auch noch kleiner sind als unsere Eltern dann zu dem Zeitpunkt. Das halt, diese Hemmschwelle und dieses Wissen, diese Weisheit hat Brandon nicht. Der nutzt das halt schamlos aus, dass er stärker ist als andere.
Geht doch mal zurück, so gedanklich in eure Pubertät, so das fieseste Alter, so 12 bis 16.
12 bis 18,
echte,
Mann.
Das echte Arschlochalter.
Ja.
Ich wette, fast jeder von uns hatte da mal mindestens eine Situation, wo man seine Eltern gehasst hat.
Ja,
und wenn es auch nur war, weil sie dein scheiß Nintendo-Stein oder deine PC-Tastatur versteckt haben.
Ja, natürlich. Ständig.
Oh, deine PC-Tastatur finde ich viel zu detailliert, Fred.
Ja, das hat meine Mom leider gemacht ein paar Mal.
Das ist hart.
Die hat meine, hat meine Mom ein paar Mal gemacht, weil ich da viel zu viel gezockt habe, hat sie meine PC-Tastatur versteckt. Das war grauenhaft.
Ich hatte eine ziemlich zerlumpte, gewachste Jeansjacke. Weißt du, so aus gewachsenem Jeansstoff halt einfach. Die sah so ein bisschen zerrupft und so ein bisschen lumpig halt irgendwie aus. Ich habe die geliebt. Fand die total geil. Ja. Fand die
so Klamotten,
geil.
So Klamotten hat er in der Pubertät.
Ja, so grunchiger Scheiß halt einfach irgendwie. So, die sah geil aus. Die sah runtergerockt aus. Die war am Arsch. Ich hab die geliebt. Irgendwie habe ich mich damit cool gefühlt. War geil. Und irgendwann eines Tages habe ich meine Jacke nicht mehr gefunden und meine Mutter meinte, oh, die habe ich zufällig versehentlich weggeworfen. Nein. Alter, bin ich ausgerastet, Mann. Ey, da bin ich richtig sauer geworden, ey. Da hätte ich meine Mutter auch echt an die Wand klatschen können. Da bin ich heute noch sauer für, ehrlich gesagt.
Meine Eltern haben immer, wir haben uns mit den Jungs dann immer im Keller getroffen, bei uns was dann irgendwann zu einem ziemlichen Bierpartykeller wurde, nenne ich es mal, hat mein Vater immer den Strom abgestellt und, den Stromkasten dann abgeschlossen.
Oh, doch vor deinen Freunden!
Ja.
Wie peinlich!
Du sitzt halt im Keller und alle so, ey, ist voll geil und irgendwelche komischen Papa Roach Songs und so gesungen, ne? Was man halt so machte in meiner Jugend und dann Strom aus.
Scheiße. Nice. Und ihr sitzt da im dunklen Keller.
Ja.
Und du hast deine ganzen Freunde eigentlich, alle denken, es ist mega die fette Party.
Genau,
und dann am Ende bist du der Gefickte da.
Also
ey.
Das Schlimmste war, da war ich aber schon über 16, da war ich, glaube ich, 17, 18 rum.
Bist du viel weiser und älter. Ne?
Nein, aber weil wir gerade bis 16 gesprochen haben. So postpubertär, wenn man so will. Also sehr, sehr frisch postpubertär.
Ja.
Da waren fast 70 Leute bei mir im Keller.
Was?
Ja, mein Vater hat Strom ausgemacht. Weil er hat die Leute nicht rausgekriegt. Weil er hat mir nachher auch erzählt, der ist vor allem, hat er das gemacht, weil er dann, weil er um Flur, hat er irgendwie gefragt, ey, was machst du hier oben? Zu irgendeinem Typen, der halt eine Treppe höher gegangen ist, als er durfte.
Oh nein, in den Flur, wo deine Eltern ihr Schlafzimmer hatten dann, oder was?
Ja, genau, am Weg dahin, ja. Und der meinte, naja, ich will pissen, da unten ist halt zu. Wer bist du überhaupt?
Zu
meinem Vater. Den kannst du den halt nicht.
Ja, Tobi.
Der fand er nicht so geil.
Und jetzt,
völlig verständlicherweise.
Und jetzt stell dir mal vor, in der Situation, wo dir dein Dad den Strom abgesteckt hast, wärst du der Man of Steel.
Ja.
Also du warst in der Situation der Man of Beer.
Ja.
Aber
ich war auch gut drauf, weil ich ziemlich besoffen war.
Aber stell dir vor, du hättest in der Situation Superkräfte gehabt.
Du, Bier kann denselben Effekt haben, dass du plötzlich denkst, du kannst es mit deinem Vater aufnehmen.
The Man of Beer. Ja, ey, ich liebe meine Mama. Meine Mama ist eine tolle Frau. Aber in der Situation, wo sie mir die Tastatur versteckt hat und ich nicht fucking Ultima Online spielen konnte, da hätte ich echt am liebsten meine Flash-Fähigkeiten ausgepackt und das Wohnzimmer demoliert.
Ja, wir haben damals einfach sehr laut Papa Roach gesungen, bis mein Vater den Strom wieder angemacht hat, witzigerweise.
So.
Weil wir lauter waren als ohne Musik, mit Musik.
Aber kommen wir mal von der Prämisse, von der Theorie tatsächlich zurück zum Film dann, was ja im Film dann das faktisch halt einfach ist, weil Brandon hat diese Fähigkeit.
Ja, und was ich zu Brandon bei Brightburn noch sagen wollte ist, wir wissen nicht hundertprozentig aus der Handlung des Films hervorgehend, ob Brandon jetzt zum Villain, zum Bösewicht wird, weil ihm das sein Raumschiff einprogrammiert hat oder weil in seiner Kindheit was schiefgelaufen ist.
Oder beides.
Also es geht schon sehr, also das Raumschiff sendet Signale an ihn, wo er dann da so steht und sagt, take the world.
Mhm.
Also wir vermuten schon sehr stark, dass er von Natur aus oder vielleicht von diesem Raumschiff aus als Invasor programmiert wird.
Das beschreibt ja auch mit den Wespen, ne? Dass es Wespenrassen gibt, die andere Insektenarten dazu zwingen, ihre Jungen aufziehen zu lassen und die dann im Prinzip den anderen Schwarm übernehmen.
Genau. Also wir sehen, dass Brandon gemobbt wird, wir sehen, dass er Teenie-Probleme hat, aber viele Dinge in der Handlung lassen uns schon sehr stark in die Richtung vermuten, dass er inhärent biologisch programmiert böse ist.
Er ist wie eine Alien-Schläferzelle eigentlich.
Genau.
Dieses Raumschiff hätte jederzeit halt losgehen können. Die hätten ja auch schon ein Problem Baby haben können. Aber nein, sie kriegen ein Problem Jugendliche.
Also in seiner Originalgeschichte, also wo das Ganze darauf basiert, also Dragon Ball, da ist das halt, wie gesagt,
Tobi.
Nein, aber ich meine, da sind wir näher dran bei dem Teil der Geschichte als bei Superman. Da wird er eben dahin geschickt als Böse, als Eroberer.
Ja, ja.
Und da ist er als Kind eben auch so, dass er halt schon ein Dreckskind war und alles kaputt machen wollte und dann auf den Kopf gefallen ist und das vergessen hat. Das heißt,
geil,
da ist eben so eine Art biologische Programmierung halt vorhanden. Und das ist bei Brightman auch so.
Das wäre natürlich geil, wenn Produzent James Gunn das natürlich halt auch genommen wäre. Aber Tobi, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Natürlich, ich finde, du hast vollkommen recht mit dieser ganzen Dragon Ball Sache.
Sorry, das liegt mega nah. Das ist das Gleiche, nur in Kansas.
Ja, das Ding ist halt einfach so, weißt du, wenn du Hufe hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras. So,
Entschuldige, wenn ich außerirdische Inversoren sehe, die Babys auf die Erde schicken, denke ich nicht an Superman, sondern an
Son Goku. Okay.
Weil das ist das, was die Saiyajins gemacht haben, nicht das, was die...
Tobi, du bist aufgeklärter, intelligenter Europäer. Wir sind bei den Amerikanern.
Ja, ey, sorry, wurde verfilmt von den Amis. In einer unfassbar beschissenen Art und Weise, aber es wurde gemacht.
Auf jeden Welcher?
Dragon Ball.
Achso, Dragon Ball Evolution.
Evolution. Oh, Alter. Okay. Den müssen wir irgendwann mal machen.
Hoffentlich ist er nicht von Sony.
Ey, selbst wenn, sorry, aber kill your darlings. So.
Ja, das sagenhaft. Ja, Sony, kill your darlings. Also wenn Dragon Ball Evolution von euch ist, dann ist er echt doof.
Ja, das wäre echt doof.
Na und ich habe so zwei, drei Reviews, Videos im Netz gesehen über Brightburn, wo es hieß, naja, wo die Eltern so ein bisschen als blöd dargestellt wurden. So von wegen, ja, hey, haben die Eltern denn nicht verstanden, dass da was schief geht? Warum haben die ihr Kind nicht früher irgendwie weggegeben oder beseitigt oder so?
Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade diese Frage oder diesen Kampf, den man auch bei den Eltern sieht während des Films, das ist für mich ein Grund auch zu sagen, schaut euch den mal an, weil einfach so, also mal ganz große Props an Elizabeth Banks, die Mutter spielt in dem Film.
Die macht echt einen fantastischen Job.
Bekannt aus Zack and Miri Make a Porno zum Beispiel, oder die Jungfrau 40 männlich sucht.
Movie 43
und verschiedene Sachen, also die hat auch viel Klamauk und Blödelei halt irgendwie gemacht. Aber ohne Scheiß, der nehme ich das halt wirklich ab. Die ist eine Person, die einen unsagbar starken Wunsch nach Kindern hat in diesem Film. Mhm. Und der nehme ich diese Übermutterrolle 1:1 sofort ab. Dass selbst wenn sie auch mitbekommt so ein bisschen, dass die Kacke am Dampfen ist dort, sie trotzdem zu ihrem Kind halt, die ist so eine richtige Löwenmutti, sie trotzdem zu ihrem Kind hält und sogar vor seinem nicht biologischen Vater auch die Handlungen von Brandon dann auch, obwohl er sich vollkommen daneben benimmt. Also dieses Kind ist wirklich, wenn ihr den Film seht, das ist ein Kind zum Abgewöhnen. Ja. Und der wirklich, also ohne Scheiß, jeder würde irgendwo dastehen und da springt einem echt das Messer in der Tasche halt irgendwie auf, wenn der das Maul aufmacht, phasenweise. Den Vater aber auch noch irgendwie ankackt, weil sie so an ihren Sohn halt einfach glaubt. Und das finde ich so sagenhaft gut, wie die Eltern halt in diesen Konflikt geraten. Wer glaubt jetzt wem irgendwo halt auch? Ja. Weißt du, die Mutter mit ihrem starken Glauben, der Vater mit seinen Vermutungen dann halt auch, wenn das Ganze sich auch langsam anfängt hochzustacheln. Es ist wirklich, wirklich sehenswert an der Stelle, muss ich sagen.
Ja, also ich wollte dazu sagen, diese Kritik von verschiedenen YouTubern, wieso die Eltern ihn nicht früher rausgeworfen haben auf gut Deutsch, finde ich Bullshit, weil man sieht in dem Film ja, wie die Eltern damit kämpfen. So, die Eltern merken, dass da was nicht stimmt mit dem. So, der Vater merkt etwas mehr als die Mutter, aber die merken.
Ich bin mir nicht mal so sicher, ob er es mehr merkt. Er will es halt eher sehen.
Ja, die merken beide irgendwas Merkwürdiges. Sie wissen ja, dass ihr Kind ein Alien ist, vermutlich. Die wissen,
das wissen die,
dass ihr Kind vermutlich ein Alien ist.
Nee, das wissen ja nicht nur, dass er vermutlich ein Alien ist.
Weil sie wissen, dass er in einem merkwürdigen Raumschiff im Wald abgestürzt ist. Ja. Es könnte durch verrückte Zufälle doch irgendwie ein Mensch sein, der aus dem Space wieder hergeht. Ihr wisst, was ich meine.
Aber der Vater ist der Erste, der wirklich diese Prämisse, ich habe einen Adoptiv Adoptivsohn ablegt und direkt im Prinzip auf Schutz aus ist. Und zwar nicht nur nicht seiner Familie, weil dazu gehört Brandon eigentlich, sondern erstmal seiner Frau und sich.
Die Mutter merkt, dass da was Merkwürdiges abgeht. Und zwar nicht so was Merkwürdiges, er gafft Frauen hinterher, sondern so was Merkwürdiges, außerirdischer Invasormäßiges abgeht. Aber sie will es halt nicht wahrhaben, weil es ihr Sohn ist und sie ihn liebt und ihn seit 12 Jahren großgezogen hat.
Ja.
Stellt euch mal vor, also wir sind jetzt keine Eltern, aber wir haben viele Eltern in der Hörerschaft. So, jetzt stellt euch mal vor, euer Kind, das ihr seit Jahren liebevoll aufzieht, stellt sich heraus, dass dieses Kind ein Außerirdischer mit einem riesengroßen Hass auf die Erde ist.
Naja, unter der Prämisse, dass du weißt, dass du einen Außerirdischen halt mit in dein Haus genommen hast. Du adoptierst ja nicht ein Kind aus China und plötzlich stellt sich heraus, das ist halt irgendwie ein Alien oder
okay,
so.
Okay, also nur die Hörer, die außerirdische Kinder haben. Ja. An die wendet sich das jetzt.
Also ich würde an der Stelle die 7 Dragon Balls suchen.
Ach.
Tobi, ey.
Alter.
Tobi, weil jetzt kriegst du deine 5 Minuten. Warum ist die Geschichte deiner Meinung nach die Alternativstory zu Dragon Ball und nicht zum Superman?
Also ich habe das jetzt die ganze Zeit immer schon mal wieder angerissen. Du hast bei Superman die Geschichte, dass das Krypton zerstört wird.
Ich hole mal eben Bier.
Ja, mach das mal, bringst du jetzt mit. Krypton wird zerstört und Kyle wird, also Superman wird halt in eine Rettungskapsel gesetzt und die landet auf der Erde. Da finden die Farmer, also die Kents ihn, ziehen ihn groß und er wird dann irgendwann ein Held. Und so, das sehen wir so ähnlich auch bei Brightburn, nur getwistet. Das, was wir bei Dragon Ball dann irgendwann zu Beginn von Dragon Ball Z oder in den Mangas halt so in der Mitte der ganzen Geschichte sehen, ist das, oder feststellen, ist, dass Son Goku in einer Raumkapsel auf die Erde geknallt ist und zwar geschickt von den Saiyajin, weil er ein Saiyajin ist, um die Erde zu erobern. Also die haben ein Baby in eine Raumkapsel gesetzt, die ist in der Nähe einer, das ist keine Farm, sondern eine Hütte im Wald, abgestürzt. Und da drin liegt ein Baby, das die Welt erobern soll. Also im Prinzip genau das, was wir bei Brightburn sehen. Und dann kriegt er halt einen Schlag auf den Kopf, vergisst alles und wird ein Held. Aber so die Origin-Story, Kael ist halt notgedrungen weggeschossen worden, zufällig auf der Erde gelandet. Der Brandon und Son Goku sind geschickt worden auf die Erde als Babys, um die Erde zu erobern. Also das liegt viel näher an Dragon Ball als an Superman, außer des Settings. Das eine ist halt eine Hütte im Wald irgendwo in Asien und das andere ist halt ein Hof am Land irgendwo in Kansas. Also, sorry, aber auch da ist der Sprung nicht groß.
Ob er direkt geschickt wurde, wissen wir nicht.
Ja gut, stimmt, das wissen
wir nicht. Es kann auch sein, stell dir vor, der Planet ist auch in die Luft geflogen und das war die letzte Rettungskapsel, die zufällig noch auf irgendwie biologische Zerstörung
war. Dann würde aber nicht heißen, take the world.
Richtig. Ja doch, ja. Was ist, wenn das Raumschiff und er halt so gepolt sind, dass wenn er da drin sitzt, wer weiß, wie lange der unterwegs war, dass das halt einfach das mit den Insassen macht. Was ist, wenn der Planet explodiert ist und das aber weißt du, es gab keine Rettungskapsel mehr, also nehmen wir jetzt die Invasorenkapsel.
Sorry, genau das ist mit Vegeta passiert, mit dem Planeten der Saiyajins.
Aber,
also die haben das nicht den jetzt sich deswegen losgeschickt, aber unter anderem ist das ein netter Nebeneffekt, wenn er als Baby das Ding wirklich erobert hätte. Kael ist nicht losgeschickt worden, um irgendwas zu erobern, sondern Hauptsache weg hier.
Das stimmt. Ja, also Tobi, jetzt haben wir uns vorhin blöde Bully-Teens, wie wir sind, über dich lustig gemacht, aber du hast absolut recht.
Ja.
Weil, also, ja, na, stimmt, weil Superman ist auf die Erde gekommen, einfach nur als Refugee, als Flüchtling.
Genau.
Son Goku, genau wie Brandon in Brightburn, sind auf die Erde gekommen mit diesem Imperativ. Take the world.
Ja.
Ausrufezeichen.
Vielleicht ist er auch ein Analphabet und übersetzt es falsch.
Vielleicht heißt es eigentlich enjoy the world.
Ja, oder dance the world oder so. Vielleicht soll er eigentlich den Stepptanz in die Welt bringen. So. Ich weiß es nicht.
Bestimmt, Richard. Bestimmt.
Oder erst eine neue Grunge-Bewegung, die heißt Fuck the World. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Fuck the World, das wäre aber auch scheiße.
Ja, nach dem als Tipp Teenager.
Vor allem nach dem Tipp von dem Vater. Wenn du Bedürfnis hast, gib ihn einfach nach.
Fuck the World. So ja, ich fick jetzt alles weg.
Ja, stepp sie zu Tode. Stepptanz ist ja herrlich albern. Ich würde gern steppen können, einfach nur, weil ich es so albern finde. Ja, großartig. Naja, Leute, also Brightburn, der Film, also auch wenn die Folge jetzt von Sony gesponsert wurde, jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein großes cineastisches Meisterwerk. Also wir wollen euch den Film jetzt nicht verkaufen als ein riesengroßes Kunstwerk und als einen Film, der unter den Star-Autoren und Regisseuren in Hollywood seinesgleichen sucht. Es ist ein schöner, kleiner, Low-Budget-Film, der, wie ich finde, auf einer super interessanten und spannenden Prämisse beruht. Ja, daraus entspinnt sich ein Horrorfilm, der in seiner Machart tatsächlich relativ klassisch ist. Aber für Leute, die Bock haben auf Heldengeschichten, so wie uns, würde ich sagen, absolut sehenswert. Alleine schon wegen der interessanten Grundidee.
Hm. Ich muss auch sagen, der Film ist absolut nicht perfekt. Wirklich absolut nicht. Da glaube ich, machen wir drei Haken irgendwie gleich mal hinter. Das Ding aber an dem wirklich ist, ich meine, es gibt so zwei Punkte, die mich an dem Film sehr, sehr gestört haben. Und zwar ein Punkt ist, was wir schon angesprochen haben, die Motivation von Brandon irgendwann, dass du halt so richtig nicht weißt, macht er das jetzt selber oder ist er fremdgesteuert?
Mhm. Oh, das fand ich cool, dass
das
nie geklärt
hat. Das hat mich ein bisschen gestört.
Okay.
Dafür habe ich ein bisschen zu wenig Input bekommen. Und vor allen Dingen, weißt du, was ich viel interessanter gefunden hätte? Tobi, erinnerst du dich an unser Filmstudium? Weißt du noch, was ein Spec-Script ist?
Boah. Weiß ich nicht mehr.
Okay. Der Name sagt mir was,
aber das weiß ich auch nicht mehr. Ein sogenanntes Spec-Script ist von einem Jungautoren, der einfach ohne Connections ein Script direkt nach Hollywood quasi gibt oder zu einer Filmproduktion etc.
pp. So wie
ein
Demo-Tape.
Ja, genau. Stimmt, das Ding ist halt, Spec-Scripts haben folgende Dinger an sich. Die großen, nicht mal Plot-Twists, aber die großen Erörterungen der Figur. Also das Ding ist halt ein Spec-Script, du musst dir das so vorstellen, das ist jemand, der mit seiner Idee scheinen möchte, überzeugen möchte. Du hast keine Kontakte zu Hollywood oder zu großen Filmstudios oder so. Du musst also mit irgendeiner geilen Prämisse um die Ecke gucken. Was machst du? Das ist wie ein Pitch vorbereiten. Du hebst dir das Sahnestück, die Kirsche, die hebst du dir für den Schluss halt einfach auf oder für mittendrin, für kurz vor Ende eigentlich. Und da finde ich, haben die zum Beispiel, wäre das ein Spec-Script? Finde ich, haben sie einen großen Aspekt viel zu früh verballert. Und zwar dessen, dass du in der ersten Einstellung, in den ersten 10 Minuten des Films schon siehst, dass er ein Alien ist. Wie geil wäre das gewesen, wenn du gesehen hättest, dass er eine gesamte, wie Fred das schon sagte, eine massive Metallgabel zerkaut und die Eltern überhaupt nicht wissen, was los ist und viel später erst rauskommt, dass er halt ein Alien ist.
Also die Eltern wissen das, aber wir nicht.
Ja, ganz genau. Dass die Eltern das wissen, aber wir nicht. Und dadurch, dass sie das in der ersten Szene verbraten haben, hast du eine gewisse Erwartungshaltung, wenn du ihn siehst.
Und die Idee ist gar nicht so schlecht, weil im Prinzip bräuchte man nur die erste Szene wegschneiden, weil es gibt ja noch diese Traumsequenz von dem Mann, die genau das beschreibt, als Elizabeth Banks dann halt eben, gut, man müsste das Blut vielleicht wegnehmen, weil es halt eine Traumsequenz ist, ist alles irgendwie ein bisschen blutiger, ist halt ein Horrorfilm, wie sie mit dem Baby da steht und sagt, ich will es behalten und so.
Ja.
Du hast recht, die Idee wäre gar nicht so schlecht.
Ja,
wir können James gern noch einiges beibringen.
Das hätte dem Ganzen noch so einen leichten Twist halt einfach irgendwie gegeben. Ja. Fällt mir persönlich.
Übrigens ein, ich habe den Begriff zwar nicht mehr per se gehabt, hier
Spec-Script,
aber das zumindest stand 2012, das war das letzte Mal, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, das am höchsten honorierte Spec-Script ever war Eurotrip. Weil es gab mehrere Studios, die Idee von Eurotrip, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist halt so ein Teenie-Film.
Ja. Eurotrip, ne? Ist halt super so geil, das ist American Pie in Europa. Können wir eigentlich auch mal drüber sprechen, der ist ziemlich geil, ich liebe den.
Also dann fahren, die sitzen in London, dann fahren wir halt nach Berlin. England ist eine Insel. Ja, dann schwimmen wir halt nach Berlin.
Ja, wir sind in Paris. Ach, komm, Leute. Nee, was war das? Wir müssen erst nach Paris und dann nach Berlin. Paris ist ein Vorort von Berlin. Komm, jetzt kriegen wir hin.
Also genau, die eine Figur ist halt so ein, wie man sich den Klischee-Amerikaner in Sachen Geografie vorstellt.
Sauerkraut-Sandwich essen.
Jedenfalls, da ist es halt so gelaufen. Mehrere Studios fanden die Idee gut. Es gab natürlich nicht viel Geld dafür, weil es ist halt ein popliger Teenie-Film. Aber diese Studios haben sich alle so lange gegenseitig überboten, bis die, ich glaube, im Endeffekt war es $4 Millionen oder so, nur für das erste Skript gekriegt haben.
Ja.
Total irre.
Also ich finde die Kritik berechtigt, das ist ein interessanter Gedanke. Er muss aber sagen, ich bin mir nicht sicher. Also ich fand das tatsächlich von den Filmemachern auf eine gewisse Weise ehrlich, dir von Anfang an zu sagen, hey, guck dir das an. Das ist eine alternative Superman-Geschichte, die wir uns ausgedacht haben.
Finde ich halt eben, weil das Ding ist.
So ein Goku.
Das haben wir jetzt gerade festgestellt.
Das Ding ist aber, wenn du dir anguckst, wie der Film halt auch vermarktet wurde über seinen Trailer zum Beispiel, dann hast du das da schon drin. Und deswegen finde ich, hätten sie es im Film eigentlich, also ich hätte mir gewünscht, dass sie es rauslassen, weil mich hat das so ein bisschen off-track gebracht, weil ich es gleich, so das war wirklich so Punkt für Punkt abhaken, was die Superman-Son Goku Origin halt irgendwie ist. Das hat mich ein bisschen, es hat mich gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese erste Szene hat mich sehr gestört.
Du hast recht, die Idee wäre geil gewesen, weil, aber heutzutage ist das so, durch die Trailer weißt du immer schon alles, was die Grundideen angeht. Ja. Und dass jeder im Trailer weiß, der Typ ist praktisch Superman, aber eben böse. Und du zeigst es im Film nicht. Das löst bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir lösen solche Dinge immer auch so. Ich habe falsch gelegen. Im Trailer habe ich es ja gesehen. Und ich sitze dann im Kino und warte darauf, bis das endlich kommt.
Ja.
Wann kommt das denn endlich? Und das ist eigentlich ein ganz geiler,
umgedrehter
Suspense-Moment.
Also, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt echt schon, wie soll ich sagen, das ist jetzt schon das dritte Auge, wo wir selbst uns dabei beobachten, wie wir über was sprechen, über einen Film. Ich kann das schon verstehen, dass die Filmemacher das droppen wollen, weil stell dir mal vor, wir hätten den Trailer gesehen, wo uns nicht gezeigt wurde, dass das eine mögliche Alternativgeschichte von Superman ist. Der Regisseur von dem Film, der David Jarovsky, ist ein Newcomer. Der hat fast nur Musikvideos vorher gemacht. Das ist echt, es ist kein Erstlingswerk, es ist fast wie ein, man könnte es als Erstlingswerk in der großen weltweiten Kinowelt.
Debüt-Kinofilm,
Also der hat vorher schon einen Spielfilm gemacht, The Hive. Das war eher so ein B-Movie, der nicht groß aufgenommen wurde. Aber das war sein Debütfilm auf der weltweiten Kinobühne. So, wie gesagt, minimales Budget, unter 10 Millionen Euro. Das Ding ist im Prinzip ein Liebhaberprojekt, könnte man fast schon sagen. Ja? Mhm. Und wenn die in dem Trailer nicht gezeigt hätten, hey, guck mal, Alternativgeschichte von Superman, glaube ich, wäre das nicht so interessant gewesen für die Zuschauer.
Nein, Richard und ich sind voll für den Trailer.
Ja, auf jeden Fall.
Gegen die erste Szene.
Genau.
Okay.
Also, genau. Dass der Trailer praktisch die erste Szene vorwegnimmt und du den Zuschauer so damit kitzelst, dass er darauf wartet, wann das released wird oder angeschaut wird, aber muss aber auch nicht sein.
Ja, ich kann es mal ganz kurz, für die Zuschauer erklären. Es gibt eine ziemlich geile Szene, wo er halt Brandon sein altes Mutterschiff tatsächlich findet. Ne? Weil das ja die ganze Zeit, weil du ja sagst, das sendet so Signale aus und Brandon findet das Ding auch tatsächlich. Das ist kein Spoiler oder so, das kündigt sich schon relativ
Scheiß früh drauf.
An, der findet das Ding halt einfach. Ne? Wie geil wäre das gewesen, wenn wir vorher nicht gewusst hätten, dass dieses Ding wirklich in der Scheune haltet, dass da ein Raumschiff in der Scheune ist. Dass du es dann halt siehst und dann weißt du. Und ja, dass du das nicht weißt.
Nein, das wussten wir auch so nicht. Wir wussten nicht, dass das Ding noch in der Scheune ist.
Ich meine, das wird im Film gezeigt, hinter Holzscheiden mit einem krassen roten Licht und einer dunklen Stimme.
Scheiße.
Das hätte auch ein fucking satanistischer Kult sein können. Der macht das auf und da ist ein Raumschiff drin. Ist das geil?
Kleine Korrektur: hinter Holzscheiden, nicht Holzscheiden.
Oh, Entschuldigung.
Okay, ja. Ganz kurze Pause.
Ja. Nach dem Spruch. Entschuldige, ich mag Holzscheiden.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Tobi hat mir gerade in der verrauchten Kack- und Sachküche gesagt, dass er gerne kurz über das Production Design sprechen möchte. Für den Line Production Design, wie kann man das beschreiben? Im Prinzip, wie die Dinge, die Schauspieler und das Set in einem fertigen Film dann aussehen.
Ja, genau, also so wie alles aussieht, was nicht Technik ist. Ne?
Also das, was man im Bild sieht. Wie das, was man im Bild sieht, aussieht.
Genau.
Na? Genau.
Und ich finde persönlich, die haben so. Ich finde die Darstellung des Middle Wests ganz geil, weil du siehst im Prinzip gar nichts. Da ist einfach nichts, wo die leben. Da ist Wald.
Am Arsch der Welt.
Es ist wirklich am Arsch der Welt, ne? Du siehst einmal eine Bar, aber auch nur wirklich von innen. Bei einer kleinen Einstellung, so ein bisschen im Hintergrund von außen.
Ja.
Man sieht die Schule von vorne und sonst diesen Hof. Und Wald. Wald, Straßen, Felder, nichts.
Ja.
Das finde ich eine ganz geile Idee, dass man halt so dieses fast allmächtige Wesen in ein Setting setzt, in dem nichts ist. Das heißt, du hast auch, also
diese Jackass-Prämisse halt, ne, die ist langweilig, also fängst du an, Kühe umzuwerfen, ja.
Stimmt, das auf der einen Seite, ja. Nee, aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn du dir einen Low-Budget-Film nimmst, oder beziehungsweise wenn du Regisseur oder Produzent einer Low-Budget-Produktion bist und du nimmst dir so ein Thema vor, wo dann natürlich auch bei Superheldengeschichten die Leute Gott weiß was erwarten an Bildern und so, ja. Ist es, finde ich es persönlich, nicht nur bildlich stark, sondern auch unheimlich clever, sich so ein Setting auszusuchen. Weil du im Prinzip mit wenig Mitteln unheimlich viel erreichen kannst.
Ja. Da hat mich der Film auch sehr an, ich glaube, den kann man gut in dieselbe Kategorie Produktionsdesigns technisch setzen, an Looper erinnert.
Ja, weil zum ja Beispiel genau.
Looper hatte keine Kohle, also da geht es um Zeitreisen unter anderem. Looper hatte keine Kohle, um diese Zeitreisen ordentlich darzustellen. Deswegen haben sie es einfach mit einem Schnitt gemacht.
Ja.
Du siehst einfach plötzlich so, fupp, und eine Figur ist einfach da. Ja, ohne so großen, ohne großen Effekt oder irgendwas. Oder es wird sogar einfach weggeschnitten und die Figur ist einfach plötzlich da. Und das haben die bei Brightburn halt auch gemacht. Und da vom Produktionsdesign her, da merkst du, wo gespart wurde, aber wo ich auch wieder so ein Fan von bin, wo ich sage, ja, nur weil man die Kohle hat, muss man es nicht unbedingt machen. Es ist immer die Frage, sollte man es machen?
Dann, ja, also. Ja, und das finde ich richtig.
Super clever gelöst bei denen auch.
Weil
dadurch entsteht so eine gewisse Eigenheit und auch eine Spannung. Weil auch wenn er sich mega schnell irgendwo hin und her bewegt, du nimmst es ihm halt ab, dass er plötzlich neben dir steht, hinter dir oder was auch immer, was so diese Jumpscares halt auch verursacht, die kommen einfach, du erklärst dir das selber dadurch, dass, ja, der ist super schnell.
Und Sounddesign halt, ne?
Ja.
Also du hast immer es gibt so ein prägnantes Geräusch, wenn er sich schnell bewegt, das dann halt immer wieder auftaucht. Im Bild siehst du praktisch gar nichts oder mal ein Wuschen, sorry, aber das ist ein Effekt, da brauche ich nur 20 Minuten für, dann habe ich den auch nachgebaut. Mhm. Das ist echt kein Akt.
Ja.
Aber mit diesem Sounddesign dazu und dieser Prämisse, die durch die Story aufgebaut ist, weißt du halt, was da passiert.
Ja.
Und dann funktioniert das. Reicht vollkommen.
Ja.
Man braucht da keine Gott weiß was für Slow-Mo, fuck Batman wie Superman Aufnahmen, sondern Sounddesign reicht an der Stelle vollkommen mit einem kleinen Wischer.
Ja.
So, das ist total gut.
Ja. Der gute Brandon, der Sohn, ne, der Evil Superman, sorry, Evil Son Goku, der hat auch so ein, der bastelt sich selber so mit so komischen Stoffen und so schlecht zusammengenäht.
Das ist die Decke, in die sie ihn eingewickelt haben, als sie ihn geholt haben.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Wissen wir nicht. Wir sehen die Decke nur in der Traumsequenz. Keine Ahnung, ob der die Decke wirklich
also
um sich hatte. Der Vater sieht die halt.
Der bastelt sich da selbst ein super weirdes und gruseliges Kostüm zusammen mit so einer merkwürdigen Maske, die an so einen mittelalterlichen Henker erinnert, weil das im Prinzip nur so eine Art Sack auf dem Kopf ist mit zwei Löchern.
Mit Schnürsenkeln noch so nach unten hin halt irgendwie so zusammengezwirbelt. Also die Ecken von der Decke hast und normalerweise machst du dir ein Cape. Jetzt stell dir vor, du ziehst dir das über den Kopf, machst zwei Löcher rein für die Augen und dieser Part in der Mitte, der noch frei hängt quasi, den hat er so mit Schnürsenkeln einfach so zusammengenäht, so ganz grob.
Das sieht mega cool aus.
Und das sieht halt wirklich, die Maske halt und dadurch, dass er halt auch böse ist, die Maske sieht aus wie von einem Henker. Ist mega geil.
Ja,
wie
so ein Scarecrow.
Ja.
Könnte eine kleine Anspielung auf den echten Superman sein, weil bei Superman wird es in den Comics oft gezeigt, dass er die Decke, in der er als Kind eingewickelt wurde, schon als Kleinkind als Cape trägt.
Mhm.
Und hier haben wir jetzt Brandon, den Evil Motherfucker, der so eine Art Decke nicht als Cape trägt,
auch
als Cape trägt, aber der sie benutzt, um sich zu vermummen, um sein Gesicht zu verstecken.
Ist euch übrigens aufgefallen, dass Brandon immer die Farben Supermans trägt?
Auch? Ja.
Seine Klamotten sind immer blau, weiß, rot, gelb.
Und, kleines Easter Egg, im Verlaufe des Filmes erkennt man seine fortschreitende innerliche Korrumpiertheit, also das Fortschreiten der Evilness, um es mal blöd zu sagen, erkennt man in dem Film daran, dass sein Outfit immer roter wird. Mhm. Er trägt am Anfang, müsst ihr mal drauf achten, er trägt am Anfang Klamotten, wo nur so ein paar rote Elemente sind, wie so ein Hoodie, wo die Kapuze rot ist. Und zum Schluss trägt er im Prinzip fast nur noch Rottöne.
Obwohl ich sagen muss, dass ich seinen ersten bösen, großen Auftritt dann, also als er wirklich zum ersten Mal als Evil Goku da auftritt.
Als Brightburn.
Als Brightburn.
Brightburn ist ja die Stadt.
Genau, Brightburn ist ja die Stadt und er wird dann in diese After-Credit-Scene, nennen sie ihn dann Brightburn. Da hat er so ein rot-schwarz gestreiftes Longsleeve oder sowas, ist das an, so ein bisschen Emo-mäßig. Oder eben Freddy Krüger-mäßig.
Ja.
An mit dieser Scarecrow-Maske und das sieht so fett aus. Der sieht halt wirklich aus wie, so, als hätte man ganz viele verschiedene Horrorfilmfiguren genommen und die in einen Topf geworfen und da das ultimative Böse rausgeholt. Weißt du, so leuchtend rote Augen, ein Sack über den Kopf und ein rot-schwarz gestreiftes Longsleeve.
Er hat auch merkwürdiges Symbol. Man sieht in dem Film, wie er sich selbst auf so Notizblöcken selber so ein Symbol für sich selbst zusammenbastelt. Für Brandon Breyer, so zwei Bs, die so gespiegelt, billig gezeichnet wurden von ihm als Kind.
Auch das wissen wir nicht, ob das wirklich nur, weil er sagt nie, dass das Brandon Breyer bedeutet. Das lesen die anderen daraus.
Das ist das Gleiche, wie
dass wir aus dem S bei Superman Superman rauslesen, aber es ja eigentlich eine kryptonische Rune ist.
Ja, und vor allem das S bei Superman ja eigentlich Hoffnung heißt.
Ja. Genau. Ja. Also das kann sein, dass dieses BB, also diese merkwürdig, das sieht aus wie so eine Hexenrune aus Blair Witch Project, dass das halt eine Rune von Vegeta ist, von seinem Heimatplaneten.
Warte mal, da fällt mir ein schönes Easter Egg auch gerade im Film ein, was mir auch beim Sehen aufgefallen ist. Habt ihr zufällig gesehen, das erste Mal, wenn er, das ist kein Spoiler und keine Überraschung, ermordet, definitiv, wenn er das erste Mal halt als mit seinen Superkräften das erste Mal einem Menschen das Leben nimmt.
Ach, die sind dummer mit der Tür, ne? Das
genau.
War mega cool.
Habt ihr mal geguckt, das Mädchen, was er stalkt, weil kurz bevor das passiert, stalkt er sie halt wieder. Habt ihr mal gesehen, was für ein Essay sie schreibt? Mhm. Der Verfall, ich glaube, der amerikanischen Tradition in Ehre, Hoffnung und was auch immer halt. Also sie schreibt ein Essay über die Werte, für die Superman eigentlich steht.
Ach, geil.
Und dann kommt aber Brandon.
Ja.
Also er entsteht aus der im Prinzip, wenn man es jetzt sehr, sehr griechisch dann noch betrachten möchte, er entsteht, oder sehr mythologisch, er entsteht aus der Asche der Werte Supermans.
Ah, das ist eine geile
Idee.
Das
ist halt ziemlich cool, muss ich sagen, weil sie schreibt genau so ein Essay nämlich und dann kackt der Computer auch noch ab. Das ist super schön.
Dann ist er doch nicht so ein Goku.
Zu seinem Brandon Breyer -Alien-Symbol wollte ich nur ganz kurz sagen, die Umrisse dieses Symbols sehen tatsächlich, wenn man das nebeneinander mal betrachtet, tatsächlich ein bisschen aus wie das Superman-S.
Ja.
Ja.
Nur halt so. Ja, so ineinander
verkeilt.
Verkeilt, genau.
Ja, genau.
Wofür steht das S? In meiner Welt heißt das Hoffnung. Ja, bei uns ist es ein S. Wofür steht das?
Ja. Kryptonische Rune. Geil.
Ja.
Ja. Also, das Ende vom Film, wie schon gesagt, spoilern wir nicht. Nur so viel. Es gibt kein Happy End, sondern das Ende ist relativ brutal und, wie soll ich sagen?
Cool.
Cool, ja. Das Ende war echt cool, muss ich sagen. Und es lässt vor allen Dingen eine Frage offen. Und zwar wird uns gezeigt, weil du, wie wir alle schon gesagt haben, jetzt es voraussendet, dass das halt was Längerfristiges sein könnte, dass Brightburn nur der Anfang von etwas ist. Und zwar wird uns noch aufgezeigt, dass es halt auch so Negativversionen von Aquaman und von Wonder Woman wahrscheinlich halt auch gibt.
Das ist so ein Mid-Credit-Scene-Ding, ne? Genau. Also das hat mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun.
Das sehen wir während den Credits.
Ja, aber was ich halt auch mega interessant finde, weil was die Frage nämlich halt auch aufwirft, wenn es diese ganzen bösen Superhelden gibt, ne? Also diese Schurken im Prinzip, diese bösen Superschurken, gibt es auch Superhelden in dieser Welt?
Ja, pass auf, kann ich dir beantworten, fällt mir gerade spontan ein.
Geil.
Und zwar sieht man nämlich auch in diesem, diese Mid-Credit-Szene ist aufgebaut aus YouTube-Videos und Nachrichten. Und dieser eine komische Verschwörungstheoretiker da in diesem YouTube-Video zeigt halt die Bilder und unter anderem sind da die
meinst du der geilste Darsteller aus Guardians of the Galaxy?
Ja, da sind halt die Umrisse von, jetzt haltet euch irgendwo fest, von Crimson Bolt zu sehen.
What?
Alle, die jetzt nicht wissen, wer Crimson Bolt ist, das ist der Superheld in riesengroßen Anführungszeichen aus dem fantastischen Film Super von James Gunn.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, da geht es halt um so einen Typen, der wirklich irre ist, also der hat sie nicht all, der denkt, dass Gott sein Gehirn berührt hat, was man auch sieht, wie Gott dahin kommt, seinen Schädel aufschraubt und sein Gehirn berührt und sich dann halt für einen Superhelden hält, was er nicht ist und mit dann halt so, Verbrechen bekämpft, wie zum Beispiel Leute mit einer Rohrzange totschlägt, weil die sich im Kino in der Schlange vorgedrängelt haben und so. Weil das hält er für etwas Böses.
Ehrlich gesagt, das finde ich, sind die wahren Heldentaten, verdammt nochmal.
Wie
oft reg ich mich darüber auf, dass Leute, die in der Schlange vor mir stehen und dann immer noch nicht wissen, was sie bestellen sollen, dürfte ich halt auch vom Gesetz her, darf ich die umbringen.
Da gibt es diese wunderbare. Wer spielt denn mit den Bösen? Ist das nicht sogar Kevin Bacon?
Ja.
Ja, ja,
das Kevin Bacon.
Und wo Kevin Bacon ihm dann sagt, so, hey, bla, du benimmst dich völlig daneben. Also so ein Moment, wo jeder Superheld, also in der normalen Welt der Superheldenfilme, einen emotionalen ich sag mal, Wendepunkt erlebt haben müsste. Nur passiert das am Ende des Films und er sagt, nein, und bringt ihn um. Ja. Ey, das ist so geil.
Der Film Super ist echt super weird und auch mega sehenswert. Und
Er ist fantastisch. Ja, ich liebe den.
Und man sieht das Gesicht von dem in dieser Mid-Credit-Scene kurz. Das ist auch so eine Art Easter Egg. Und wie du schon gesagt, wie Richard schon gesagt hat,
könnte der Held sein.
In dieser Mid-Credit-Scene wird uns gezeigt von einem Verschwörungstheoretiker, dass es andere böse Helden in dieser Welt gibt. So eine Art Anti-Justice League.
Ja.
Ja. Und
böse Helden, geiles Paradoxon, ey.
Und also Horrorhelden.
Ja.
Ja, und der James Gunn, der Drehbuchautor von Brightburn und auch von Super, ja, und auch von Guardians of the Galaxy.
Ich glaube sogar Regisseur von Super auch, wenn ich mich recht entsinne.
Weiß es nicht.
Also es könnte sein, dass wir da die Geburt eines neuen Superhelden-Universums erleben.
Also das könnte nicht nur sein, das ist zumindest James...
Er hat es im Prinzip angekündigt.
Ja, genau. Also er hat gesagt, das ist mein Plan dafür. Und nachdem die Verkaufszahlen oder die Einspielergebnisse von Brightburn jetzt auch nicht brutal schlecht waren, sondern völlig okay, steht das auch immer noch im Raum. Also der spielt immer noch mit dem Gedanken, wenn er jetzt nichts... Also der hat auch letztens erzählt, ist ja gerade zu beschäftigt mit The Suicide Squad. Und Guardians of the Galaxy 3. Wahrscheinlich muss er Geld verdienen. Mhm. Und danach macht er halt scheinbar wieder Filme, worauf er Bock hat. Zumindest klingt das so, wenn man sich diese Interviews mit ihm anschaut.
Ja, also das Ding ist halt auch so, wer sich jetzt daran stört, dass wir in dieser Folge gesponsert werden, so je mehr ihr dann auch Brightburn auch noch selber mal sehen wollt, desto mehr kriegen wir von der Story, Mann, und wir sind heiß drauf.
Nein, also Brightburn hat, wie schon gesagt, unter 10 Millionen Dollar gekostet in der Produktion, hat im weltweiten Boxoffice, also die Kinoverkäufe am ersten Wochenende, rund 30 Millionen eingespielt.
Das am ersten Wochenende ist schon bei dem Produktionsstand ist schon geil.
Er war auch Regisseur bei, super.
Der James Gunn. Also Brightburn, also 30 Millionen Einnahmen im Kino, das klingt jetzt halt, weil wir halt so Endgame-Sachen jetzt mit einer Milliarde gewohnt sind, klingt jetzt halt im ersten Moment klein. Aber wie schon gesagt, das ist ein Low-Budget-Film, es war eher ein vergleichsweise kleines Projekt. Und daraus könnte jetzt tatsächlich ein neues Superhelden-Universum entstehen, das völlig abseits von DC und Marvel, den Hochglanz-Superhelden-Universen, vielleicht so ein schmutziges, kleines Horror-Universum wird.
Das ist im Prinzip eine ähnliche Idee wie bei The Boys, ne? Also von Garth Ennis, dass du nimmst wirklich genau die DC-Charaktere, benennst die ein bisschen um, damit es nicht auffällt und spinnst halt deine eigene Story drum. Nur, weißt du, dann hast du die Justice League als die großen Helden, The Boys als Watchmen-artige Verfilmung der Justice League und dann eben James Gunn-Version, wie auch immer dieses Teil nachher heißen wird, wo die einfach Leute umbringen. Aber es sind dreimal die gleichen Figuren.
Das ist auch immer total geil. So James Gunn, wenn der irgendwo auftaucht als Regisseur, dann kannst du auch, weil Guardians of the Galaxy, weißt du, er hat sie spannender gemacht, als sie eigentlich sind.
Definitiv. Beispiel,
Und das ist immer so witzig, wenn ich jetzt mittlerweile irgendwo sehe, Regie James Gunn, okay, dann wird der Film mega weird, aber geil.
Gut. Ja, gut, Leute. Brightburn, wie gesagt, guckt es euch an, ab sofort bei allen Streaming, Online-Streaming-Diensten dieser Welt, also bei den gängigen guckbar.
Bei allen, vor allem auch bei Disney Plus läuft der Sony-Film.
allem auch auf VHS ist ja echt zu genießen.
Genau.
Ohne Scheiße, ich würde mir den wirklich voll gerne mal auf VHS angucken.
Ich hätte gerne wieder Filme auf VHS, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Also ich habe das am Anfang als Teil des Gags gesagt, aber es ist ja wahr, dass der Film mit Absicht so ein bisschen aussieht wie so ein 70er, 80er Jahre Slasher-Film. So vom Look her natürlich sehr viel HDR und 4K. Aber trotzdem so vom Look, ne? So ein bisschen wie bei Joker, bei dem neuen Joker. Ja. Das sah so ein bisschen aus wie so ein alter Film. Und der kommt auf VHS bestimmt voll geil.
Ja. Was aber witzig ist, weil er 2018 spielt. Aber gut.
Ja, super. Wir werden die nächsten Tage bei uns im Facebook, auf der Facebook-Seite auch noch ein paar Blu-rays von Brightburn verlosen, die der Tobi angefasst und angeleckt hat. Und,
nur Tobi, ich habe die auch noch hier. Ich werde da auch noch meine Genitalien so reiben.
Ich wollte gerade sagen wir so, ich trage sie gerade. Ja.
Gerade sagen. Für Tobi, wollt ist deine. Oh, 5 Minuten noch.
Und
lass mich noch 2-3 Squats machen und dann sind sie reif.
Und wir haben uns als zusätzlichen Twist zu dieser Brightburn-Folge jetzt noch was mega Geiles überlegt. Und zwar wollen wir euch ein paar alternative Helden vorstellen.
Ja! Und zwar du musst das Gruselige einläuten. Ja, gibt es so etwas eventuell schon?
Weil so geil, wie halt wirklich so. Das Geile ist, pass auf, wir hatten uns diese Prämisse überlegt, wir zeigen euch jetzt noch alternative Helden. Und ausgerechnet, so Tobi und ich waren damit völlig d'accord, wir hatten uns geile Themen rausgesucht, die richtig, richtig fett sind. Und dann kam Fred mit, ja, aber wir sollten Marvel nicht außen vor lassen. Okay, Fred hat Marvel bekommen, Fred hat auch ein tolles Thema. Ich verrate das Thema
Fred
nicht.
Fred macht nur Marvel.
Fred, genau, ja. Fred muss hier Marvel verteidigen, aber natürlich haben wir es ihm nicht leicht gemacht, Marvel zu verteidigen. Dann.
Also.
Weil was alternative Superhelden angeht, und da muss ich jetzt aus der Comic-Kiste greifen, was das angeht, ist DC der Vorreiter mit ziemlich geilem Shit, Mann.
Man darf nicht vergessen, Marvel hat eine nicht schlechte What-If-Reihe.
Das stimmt.
Die Comicwelt ist ja absolut besessen von der Idee, von dieser What-If-Idee. Was wäre, wenn? Also können wir nicht Charakter XY einfach aus Spaß mal in einen völlig anderen Rahmen setzen?
Also im Prinzip, was Brightburn gemacht hat.
Im Prinzip, was Brightburn gemacht hat, ja.
Ja, dazu muss man sagen, das ist nicht nur eine Idee, dass sie das mal gerne machen würden, das ist richtig Tenor. Dazu gibt es ganze Comic-Reihen.
Also
es gibt
Tradition.
Wirklich zwei Seiten einer Münze. Wenn du Superman-Comics sammelst, gibt es genau parallel dazu auch die Dark History of Superman dazu halt einfach.
Ja. Oder eben bei Batman.
Ja.
Ja.
Da kommen wir gleich zu.
Nee, da kommen wir jetzt dazu.
Da kommen wir jetzt direkt zu. Ja, also alternative Superhelden, ja. Der berühmteste und der beste, also sorry, für mich persönlich auch, wenn ich könnte, würde ich mir den ganzen Körper voll mit Batman-Tattoos vollsetzen. Aber Tobi hat einen sehr, sehr schönen Batman-alternativen Schurken bekommen tatsächlich.
Ja, ich habe mir den mal angeschaut. Und zwar gibt es die sogenannte Dark Metal-Reihe bei DC. Und da geht es.
Saugeil ist, die nur empfehlenswert ist.
Entspann dich.
Ja, ich will es nur einmal kurz sagen.
Richard ist gerade total hibbelig.
Ja, weil diese Comic-Reihe ist echt der Shit, Mann.
Und da geht es im Prinzip darum, dass es neben diesem Multiversum auch ein Negative-Multiversum gibt. Und darin gibt es logischerweise auch unendlich viele Batmans. Und ich habe mich jetzt auf einen davon so ein bisschen fokussiert. Und das ist The Batman Who Laughs. So, The Batman Who Laughs.
Der Batman, der liebt?
Nein, der Batman, der lacht.
Ah.
Der Talkshow-Moderator Batman.
Genau, das ist im Prinzip nein, Batman, die Jimmy Fallon-Version. Nein, also der Name klingt halt schon nach dem, was es ist. Ja, es ist irgendwie eine Kombination aus Batman und Joker. Und das kommt daher. Verzeihung, ich musste kurz aufstoßen. Das kommt daher, der Joker in dieser Negative World 22, wie sie heißt, schafft es, Batman dazu zu bringen, ihn umzubringen. Also Batman. Einzige Regel, darum geht es ja ständig in diesen Batman-Comics, dass der Joker versucht, Batman dazu zu bringen, endlich jemanden umzubringen, und wenn es ihn ist. Und in dieser Welt ist es so, dass der Joker das schafft. Wie war das? The Joke Too Far heißt das. Also der
One
Witz,
Joke Too Far.
One Joke Too Far. Also The Joke
the
Too
joke
Far.
Too far yeah.
Also der Witz, der zu weit geht. Und der Witz, der zu weit geht, ist tatsächlich, er sprengt sämtliche Krankenhäuser in dieser Stadt, also in Gotham, sämtliche.
Wow. Dieser Witz, der zu weit geht, muss man dazu sagen, der ist hardcore.
Ja, genau. Also ich wollte das jetzt aufbauen, danke.
Nee, so, mach mal.
Also, er sprengt sämtliche Krankenhäuser.
Der Joker.
Genau. Tötet sämtliche Polizisten, foltert die Gordons zu Tode.
Boah.
Was macht er noch? Tötet alle Villains. Also alle Bösewichte, die es so gibt, Pinguin, hier Super Croc und so, die werden alle umgebracht von ihm. Killer Croc, danke. Und ich finde den kacke, ich kann mir den Namen nicht mehr. Ich finde den einfach albern. Ja. Egal. Und dann kommt auch noch eine Familie, mehr oder weniger zufällig, von zwei Eltern und eine Tochter vorbei, und Joker spielt Batmans Trauma nochmal nach mit dem kleinen Mädchen und er schießt die Eltern von dem kleinen Mädchen.
Scheiße.
Während
Batman dabei ist.
Ja, also Batman ist dabei, ne, gefesselt liegt vor ihm und guckt dabei zu. Und wie sagt man das so schön auf Deutsch? Ich muss zugeben, ich habe das auf Englisch gelesen. Jokerized, also der hatte dieses Joker-Gas.
Jokerisiert
dieses kleine Mädchen dann auch noch. Also verwandelt es in diese abstrus grinsenden, irren Viecher, die
also
da noch drauf gehen.
Mutiert dann zu.
Vergiftet ihn.
Sie mutiert zu so einer Joker-Variante.
Ja. Genau. Das reicht Batman. Batman rastet aus und bricht ihm das Genick. Und während der Joker halt an diesem Genickbruch stirbt, atmet der ein Joker-Gas aus, was Batman halt dann halt zum Joker machen lässt. Das passiert auf der ersten Seite.
Pass auf, das Ding ist, das Ding, ja, pass auf, das Ding ist halt, Joker betäubt Batman mehr oder weniger körperlich, und während er ihn vor die Wahl stellt, er initiiert ihm irgendeinen Scheiß, dass er halt so mehr oder weniger kampfesunfähig ist, fesselt ihn, stellt ihn vor die Wahl, ob er die Eltern von diesem Kind jetzt töten soll oder nicht, tötet die, projiziert sein Trauma nach. Und während er das alles tut, explodieren alle Krankenhäuser in Gotham. Es gibt keine Polizisten mehr, es gibt keine Schurken mehr, es gibt nur noch den Joker und ihn halt einfach. Und Batman snappt. Und Joker, raffiniert wie er halt ist, hat Joker-Gas in seinem Hals halt versteckt durch Ampullen, die, als Batman sein Genick bricht, brechen und dann austreten.
Warte mal kurz. So in dem Comic steht in his heart.
In seinem Herz, ja.
Okay. Ja, also, weiter also zum der, Punkt. Also, ich will wissen, wie das weitergeht, Mann.
Ja, genau. Verdammte Scheiße. Es geht dann so weiter, dass Batman sich langsam aber sicher in den Joker verwandelt. Er ist so nett und warnt seiner Bat-Familie, also hier Batgirl und Robin und Red Robin.
Nightwing.
Und Nightwing. Nee, Red Robin und
Nightwing. Red Hood.
Red Hood, genau, Red Hood und Nightwing. Ich kenne die
Tim Drake, gesagt, ja.
Ja, ich kenne die alle nicht auseinanderhalten. Das sind alles irgendwelche Robins, Batgirl und Batman. Und der sagt dann halt so, ja, hey, ich wollte euch nur warnen, ich verwandle mich. Ja, wir werden dir helfen, wir schicken dich da und da hin, wir sperren dich ein, bis wir eine Heilung gefunden haben. Nein, ich bin nur hier, um euch umzubringen, und knallt ihr halt alle mit zwei so Maschinenpistolen ab.
Krass.
Vernichtet dann eine Woche später die komplette Justice League außer Superman. Nimmt Superman, völlig demontiert ist, und dann, also, ne, sagt noch so, ja, hey, wir helfen dir, bla. Und anstatt sich helfen zu lassen, knallt er die halt alle mit zwei Maschinenpistolen ab. Also die komplette Bat-Familie. Und dann zwei Wochen später sieht man halt, der hat die komplette Justice League ausgelöscht mit den Waffen, krass, die sie in ihrer Höhle da oder in ihrem Raumschiff da gesammelt haben von den ganzen Villains, erklärt dann auch so, ich habe endlich rausgefunden, warum ich sie über die Jahre verstehen wollte, damit ich sie einsetzen kann, und hat die komplette Justice League umgebracht mit den Waffen der Bösen, krass, die sie so konfisziert haben. Außer Superman, den hat er völlig kaputt gemacht, aber nicht umgebracht. Und verrät ihm dann noch so, es ist schade, dass ich dich nur einmal töten kann, denn ich, weil er ist nun mal Batman, der beste Detektiv der Welt, kenne so viele Möglichkeiten, dich umzubringen. Und er macht im Endeffekt, und das ist so schräg, er holt Lois Lane und den Sohn von Superman und Lois Lane, diesen John L., oder wie der heißt?
John,
also John
L.
Ja, aber er wird ja mal John genannt, John, Joe L., wie auch immer, holen die halt rein, also holt Batman halt rein und beschmeißt Superman mit so einer veränderten Version vom schwarzen Kryptonit. Was dazu führte, das erklärte dann auch, das hat er nämlich auch mit Supergirl gemacht, das sieht man nicht mal, das sagt er nur, das hat dazu geführt, dass sie ihre ganze Familie umbringt und beschmeißt halt Superman damit.
Scheiße.
Woraufhin Superman seine ganze Familie und sich selbst umbringt.
Schwarzes Kryptonit, kurzer Einwurf, schwarzes Kryptonit tötet Superman nicht, es versetzt ihn in unfassbaren Blutrausch.
Es korrumpiert ihn.
Und das Geile ist, er hat das einfach in der Hand, der Batman, der lacht, und wirft ihm das einfach hin mit, here you go, catch.
Ja.
So, und fang.
Und er
dann
sagt,
legt er los.
Und er sagt sogar noch, dass er das irgendwie verändert hat. Wie auch immer. Also ich weiß nicht genau, was er daran verändert. Das wird nicht geklärt, was er daran verändert. Ja. Er meinte, ich habe hier verändertes schwarzes Kryptonit. Wahrscheinlich hat das den Effekt, dass er daran verreckt oder so. Keine Ahnung.
Boah.
Also jedenfalls sind alle tot. Moment, das geht noch weiter. Also wirklich, es sind alle tot. Wirklich alle. Was so weit geht, dass der Planet oder die Realität kollabieren wird, weil der The Batman Who Loves einfach alles umgebracht hat. Und man sieht dann so am Ende, und das ist nur der Origin-Comic, das ist noch nicht die eigentliche Handlung, sitzt er halt da auf so einer Art Thron mit so an Ketten angeketteten, also wie so Leinen, nur mit Ketten angeketteten Kindern, die alle so Jokerized sind und halt in Robin-Kostümen, die halt so um den herum irgendwie geistern. Und da taucht dann halt einer auf und rekrutiert ihn, um so eine Rieseninvasion mit anderen bösen Batmans, die es in anderen Realitäten gibt, um da halt eben die Welt dann zu erobern, die, in der unser Batman existiert.
Das ist voll krank, Mann!
Ja, Mann, und das ist nur einer von 7 bösen Batmans. Aber der ist schon der krasseste, der ist auch der Anführer von denen dann.
Ja.
Also der Batman, der lacht, ist der Batman, der Amok läuft.
Das ist der Batman, der halb Joker, halb Batman ist.
Ja.
Scheiße.
Also darum geht's auch die ganze Zeit. Also der ist wirklich, der sagt das auch so schön. Wie war das? Ich bin immer noch Batman, aber mit dem moralischen Kompass des Jokers oder irgendwie so ähnlich.
Genau, ja,
das
ich
aus.
Bin, wie gesagt, also er ist der Batman mit der Intelligenz und der Stärke des Batmans, aber den moralischen Vorstellungen des Jokers.
Shit.
Also gar kein.
Wieso, ja.
Also ziemlich, ziemlich unbesiegbar eigentlich im Prinzip. Und dann diese
und
ganze Comicreihe, ich kann es ja mal ein bisschen vorausschauen, weil ich habe sie gelesen, gipfelt darin, dass die Frage geklärt wird, welcher Batman aus welcher Welt ist eigentlich der ultimative Batman, der einzig wahre Batman. Ja. Das ist super geil.
Und vor allem, dass der einzig wahre Batman durch einen nicht einzig wahren Batman im Prinzip gerettet, also es ist total schräg und mega spannend, was da passiert. Das ist wirklich total irre. Und cool.
Ja.
Und es läuft noch, dieses Universum. Also die Haupthandlung ist fertig, aber da kommen jetzt so peu à peu diese ganzen Origin-Stories nochmal als extra Comic raus, wie zum Beispiel The Batman Who Laughs.
Geiler Scheiß, ey.
Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Dazu mal zu anderen alternativen Superhelden-Geschichten halt einfach, ne? Also die böse Version von einem Batman gibt's halt, die ist halt schon extrem gefährlich dann, ne?
Ja, die anderen, muss man dazu sagen, die sind auch gefährlich, aber die sind ein bisschen weniger krank.
Ja, also
es ist halt der Joker, der das so übel macht.
Dass wir hier jetzt mal wieder nur ein kleines Best-of da geben, ist, glaube ich, den Hörern mittlerweile bekannt, dass es so viel kranken und weirden Scheiß bei DC und Marvel gibt in diesen Untiefen.
Vor allem bei DC.
Ja, mega krass. Bei Superman gibt es eine weirde Alternativgeschichte, die heißt Superman Red Son, im Deutschen Genosse Superman. Die geht... Die geht davon aus, dass Superman nicht in Kansas gelandet ist, sondern weil in diesem Paralleluniversum es ein paar Stunden, ich glaube früher oder später, passiert ist mit Krypton und die Erde sich weitergedreht hat in der Ukraine.
Geil. Und Genosse Superman, ja?
Ja, und Superman.
Genosse kennt.
Und Superman wächst auf in der Sowjetunion und wird von der Sowjetunion, von diesem oppressiven System dann praktisch instrumentalisiert. Er ist dann offizieller Superbotschafter der UdSSR.
Als der Clarker Kentoff.
Und er ist
Clarker Kentoff.
Also
Alter.
Also er ist da jetzt nicht direkt ein Bösewicht. Ich finde das super beschissen, wenn in Geschichten irgendwie erzählt wird, er ist ein Russe, deswegen ist er böse.
Jetzt auch Quatsch.
So ist das hier nicht. Er ist nicht automatisch ein Böse, aber das hat halt ganz viel
Aber er heißt automatisch Kentoff, oder?
Ja, und er wird dann für die Propaganda benutzt und die Amerikaner klonen dann einen eigenen Superman, der super weird ist und dann gibt es weltweite Konflikte mit Atomwaffen und so weiter. Das ist auch extrem weird. Superman Red Son, im Deutschen Genosse Superman.
Ich finde es immer so witzig, schon mal vor, so Superman wäre in Deutschland gelandet, so um 1930 bis 45 rum.
Superman!
Das ist der Superman!
Ja.
Dann ist er der Ultimativmann!
Ja, er hat Parallelen. Bei Genosse Superman wird er dann für die Propaganda der Sowjetunion benutzt, um praktisch als Super-Sowjet dargestellt zu werden.
Das ist genau das Gleiche, was die Amerikaner machen. Die Amerikaner benutzen Superman als Propaganda für ihre merkwürdige Welt.
Homelander.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns alle darauf einigen könnten, wenn ein Film der Art in den 80ern gemacht wurde, dann hätte Superman nur von Dolph Lundgren gespielt werden können. Denn als ich waren schwedischen Russen, den wir alle mögen.
Ja. Ey, aber ey, Schwarzenegger hat auch mal einen Russen gespielt.
Ja, stimmt.
Code Red?
Red Dawn? Nein. Ach Gott.
Irgendwas mit
Red Heat?
Nee. Ah, fuck, wie hieß denn der nochmal?
Ja, ich weiß
Alarmstufe
ich
Rot? Weiß,
nein.
Meinst, ja. Nee, also eben nicht der, sondern. Aber so ähnlich.
Ja, ach, Red Keine. Irgendwas.
Kokainum. I follow my orders.
Communist Pump, I don't know. Ich weiß es gerade auch nicht mehr genau.
Irgendwas mit Red und Alert oder so.
Ja, Richard, du hast noch einen Weirdo aus dem DC-Universum.
Ja, und zwar, da war eh schon beim Thema Superman halt irgendwie waren und uns dann jetzt sehr lange dem Horror-Superman gewidmet haben, habe ich mir halt mal einfach eine der bekanntesten Alternativversionen von Superman halt auch rausgesucht. Und zwar gibt es dann den ich ziemlich schön finde auch. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Anti-Helden. Das ist Bizarro.
Verspricht schon mal viel.
Bizarro ist super geil. Bizarro ist so voll die die Pharma-Stullen-Version von Superman halt so richtig. Also der ist echt so ein geistiges Gemüse. Der Typ hat nur Muskeln und nichts im Hirn. Das ist total geil. Der erschien das erste Mal tatsächlich bei Superboy erst und kam dann erst später wirklich zu Superman.
Wow,
als Superman dann wirklich Superman wurde.
Ich erinnere mich.
An Bizarro?
Klar, an Bizarro erinnere ich mich, aber dass der zuerst bei Superboy auftauchte, das war in der Animated Series schon so.
Ja.
Damals noch nicht den coolen Titel Animated Series.
Ja, es gab ja dann auch noch den Superboy, ne?
Ja,
und
genau.
Dann später halt wurde der Superboy zum Superman und so, da gab es eine ganze Comicreihe zu und da tauchte dann halt, wie gesagt, Bizarro dann irgendwann mal auf. Also so richtig bei Superman war er erst um 1959 oder so. Ausgabe 254. Und zwar ging es nämlich darum, Superboy sollte nämlich eigentlich, also das war ja noch die 50er, ne? Das war seine Heldentat noch relativ harmlos, sollte er in ein Krankenhaus gehen, dort gab es einen Professor, der einen Duplikationsstrahl entwickelt hat, um Radium zu duplizieren für Krankenhäuser, weil Radium sehr wertvoller Stoff und durch seinen Duplikationsstrahl sollte das halt für alle Krankenhäuser in der Umgebung halt irgendwie verfügbar gemacht werden. Das Problem an dem Ding war halt einfach nur, dass das duplizierte Radium nicht dieselbe Qualität hatte wie originales Radium. Und Superboy sollte sich halt diesen ganzen Prozess halt mit ihm angucken, sollte das mehr oder weniger überwachen, also voll irgendwie die Billo-Polizeiarbeit im Prinzip. Tatsächlich zu Bizarro kam es dann, als der Professor ganz banal einfach auf dieses Gerät gestolpert ist, mehr oder weniger, beim Abbau, Superboy damit getroffen hat und deswegen dieser Duplikator eine Duplikation in minderer Qualität von Superboy gemacht hat. Und
okay.
Zwar Bizarro. Und zwar Bizarro halt auch aus dem Namen, weil Superboy ihn halt auch als bizarre Gestalt nannte. Deswegen heißt er Bizarro.
Okay.
Finde ich irgendwie super witzig, weil Tobi in irgendeiner Folge auch mal meinte, mein Bizarro-Ich. Da musste ich so loslachen, weil ich Bizarro immer im Kopf habe, wenn ich sowas
höre. Das war bei uns früher so ein geflügeltes Wort, wie man so schön sagt. Wahrscheinlich hatten wir das daher.
Ja.
Weil, wie gesagt, ich kannte den halt aus dieser Superboy-Serie.
Also eine komisch gelaufene Kopie von Superman.
Ja, so mehr oder weniger. Also heutzutage sieht man den auch immer so. Er sieht immer aus wie ein schwitzender Schwarzenegger. Er ist ziemlich breit, also ziemlich muskulös, aber extrem blass und sieht immer aus, als hätte er dunkle, fettige Haare. Also er sieht aus wie
Arnolds Haare nicht fettig. Arnolds Haare sind perfekt.
Nein, deswegen sage ich ja. Ich sage ja nur halt von seiner Breite her, aber er sieht immer aus wie so eine Tim Burton. Also wenn Tim Burton Superman designt hätte, dann würde der so aussehen. Und damit meine ich nicht den Nicolas Cage-Film, der nicht zustande gekommen ist.
Ja, oh mein Gott, ja.
Mensch, Leute, ey, die letzten 5 Minuten von dem, was ihr gesagt habt, könnte man komplett wegschneiden, ey. Ihr verliert gerade vollkommen den Faden. Jetzt sagt doch mal, was ist denn dran an diesem scheiß Bizarro?
Jedenfalls,
will jetzt wissen, was das für ein Typ ist.
Ja, jedenfalls, Bizarro, dadurch, dass er ein Duplikat von Superman ist, oder von Superboy mehr oder weniger, Bizarro hat alle Fähigkeiten von Superman, also er hat die gleiche Stärke, er kann fliegen, er hat den Hitzeblick, er hat den Kälteblick, er kann durch Leute durchgucken, diesen ganzen Scheiß halt einfach, ne? Unter anderem hat er aber auch Supermans Erinnerungen, was Bizarro immer wieder in die Quere kommt, weil Bizarro ist wirklich so ein Low-IQ-Individuum, weil was er bei seinem ersten Auftritt halt auch gemacht hat, er ist direkt zur Farm der Kents geflogen, wollte die Kent-Familie davon überzeugen, dass er ja Superman ist, weil er ist ja Superman, er kann ja alles, was Superman macht, ist dabei aber ein totaler Vollidiot. Und die haben ihn halt kurzerhand da rausgejagt, was dazu geführt hat, dass Bizarro immer wieder, und das ist so ein Charakter-Arc von ihm, der ist immer auf der Suche nach seiner Mom und seinem Dad. Bizarro geht dann tatsächlich einfach, und das ist total geil, weil er halt so dumm ist, um sich einzugestehen, dass das nicht seine Eltern ist, geht er einfach in die Nachbarfarm und geht den Farmern dort so lange auf den Sack, dass er deren Sohn ist, dass die einfach sagen, okay, der scheint stärker zu sein als wir, der kann Sachen, die wir nicht können, also lassen wir ihm einfach in den Glauben und kommandieren ihn halt kurzerhand dazu ab, dass er die Vogelscheuche von der Farm jetzt wird. Ziehen ihn auch als ziehen ihn auch als Vogelscheuche an. Dadurch, dass er die Erinnerung von Clark Kent hat, fügt er eins und eins zusammen. Ich habe andere Kleidung an, ich bin aber noch Superman, also muss ich als Clark Kent, jetzt bin ich wohl identitätslos. Jetzt bin ich in einer anderen Identität halt einfach. Geil. Geht als Vogelscheuche verkleidet in die Stadt und versucht so mit Menschen zu agieren, um Freunde zu finden.
Oh, Scheiße.
Die merken natürlich, dass er Bizarro halt einfach ist oder irgendein Wesen, was halt nicht dahin gehört, rasten vollkommen aus, was dann dazu führt, dass Superboy wieder einschreitet und versucht, Bizarro auf die bizarrste Art und Weise halt auch loszuwerden. Also es gibt so Varianten, er schleudert ihn ins Weltall, weil er davon ausgeht, dass Bizarro zu dumm ist, den Weg wieder zurück auf die Erde zu finden. Was aber nicht klappt, weil Bizarro einfach die Arme und die Beine ausstreckt und wie Bumerang zu ihm zurückfliegt.
Scheiß Schwerkraft.
Ja.
Das klingt so ein bisschen wie Captain Hero.
Ja.
So eine Dulli-Variante. Ja.
Dann, nachdem das nicht funktioniert, versucht Superboy ihn auf ein Militärgelände zu locken, auf dem gerade Atomwaffen getestet werden, um ihn buchstäblich zu vaporisieren, was auch nicht funktioniert, weil Bizarro hat dieselben Resistenzen halt auch wie Superman. Und final findet er dann aber raus, Superman verkleidet sich dann noch in einem kompletten Bleikostüm, fliegt nach Krypton, holt Kryptonit, was er anfassen kann dann, weil er komplett im Kostüm ist, und bewirft damit Bizarro, weil er sich sagt selber, okay, was? Das ist meine andere Version, deswegen ist er wahrscheinlich auch gegen Kryptonit so verwundbar wie ich, wirft einen riesen Brocken Kryptonit auf ihn und Bizarro ist halt richtig krass, der fängt den und wirft ihn einfach zurück. Das heißt, Kryptonit kann ihm auch nichts anhaben. Ja.
Aber jetzt mal eine kurze Frage. Jetzt haben wir ja relativ lange darüber zugehört, wie Superman/Superboy versucht, den Typen umzubringen. Warum?
Weil er halt ein Stressfaktor ist. Das ist ein Comic aus den 50ern, Mann. Der verschreckt Farmer, der also ist
hat er
cool.
Irgendwas gemacht? Oder?
Nee, Bizarro hat gar nichts gemacht im Prinzip. Ganz im Gegenteil.
Also der existiert, einfach, der ist eine traurige...
Ja, ganz genau. Der versucht nur, Freunde zu finden und seine Eltern im Prinzip. Und Superman versucht ihn halt loszuwerden, weil er die Bürger halt belästigt, mehr oder weniger.
Also, sorry, ich habe das schon oft gesagt, aber ich hasse Superman.
Ja, scheiße.
Ich habe viel mehr Mitleid mit Bizarro als mit diesem popligen Arsch von Superman.
Ja, Mann. Ja, Bizarro ist auch eine ganz, ganz traurige Gestalt halt eigentlich.
Ja, aber Superman ist der Böse in der Geschichte.
Ja, aber das haben sie später noch ganz gut gelöst, weil Bizarro hat irgendwann auch sein eigenes Metropolis, was einfach so ein viereckiger, so ein Würfelplanet ist, wo er dann mit seinem Superhund und mit seiner eigenen Lois Lane dann die ganze Zeit irgendeine fiktive Stadt die ganze Zeit rettet.
Ja und? Ist doch nett.
Ja, ist geil. Ist mega gut.
Ja, Mann, das
vor allem Bizarro, wenn er intelligenter wäre, wäre er eine echte Bedrohung, weil er genau das gleiche kann wie Superman.
Ey, aber das ist doch okay. Also ich meine, wenn man nett zu ihm wäre, wäre er keine Bedrohung.
Ja,
das ist genau die gleiche Story wie bei Brightburn, nur
bizarr. Vielleicht ist der Brandon einfach Bizarro.
Scheiße, Mann, ja, vielleicht ist Brandon Bizarro.
Ja, der Brandon aus Brightburn ist halt kein Dulli, sondern der ist sehr zielstrebig. Ja. Leider.
Also du hast hier praktisch Almighty Forrest Gump.
Ja.
Und einer versucht, den die ganze Zeit umzubringen.
Ja, das ist
und
das
zwar auf brutalste Mittel. Der versucht, den mit fucking Atombomben in die Luft zu sprengen.
Ja,
Was soll das?
Total heftig, weil Bizarro findet dann auch irgendwann im Park findet eine Blinde, die dann einfach auch sagt, so, weil sie ihn halt nicht sieht, weil er halt so bizarr aussieht, weil der hat so orange, violettfarbene Klamotten, dunkle Haare und sieht sehr, sehr blass aus. Also der sieht aus wirklich wie so eine Pappmaché-Kopie, mehr oder weniger. Ja. Und sie befreundet sich halt gleich mit ihm, weil sie halt sagt so, ey, ich sehe dich halt nicht, du klingst aber ganz nett und deswegen werden die halt Kumpels. Und in dem Moment taucht halt Superman dann auf, der eine Lösung gefunden hat. Und zwar ist Bizarro allergisch gegen das Metall, was zufällig in der Gegend war, als Superman angestrahlt wurde von diesem Duplikationsstrahl. Dabei ist auch dupliziertes Metall entstanden und das ist Bizarros Kryptonit. Also darauf reagiert er genauso scheiße wie Superman auf Kryptonit halt einfach.
Jeder braucht sein Kryptonit, ja.
Genau. Und Superman, Arschloch wie er dann ist, nimmt halt ein Stück Metall, kommt damit Bizarro so nah und wirft ihn damit dann an, dass er in seine Moleküle explodiert.
Scheiße. Was stimmt mit dem Typen nicht?
Pass auf, was dazu führt, dass Teile dieser Moleküle die Blinde, die mit Bizarro befreundet ist, in die Augen kriegt und dadurch wieder sehen kann.
Alter, Superman ist der Böse in der Geschichte.
Ja, kannst du mir erzählen, was du willst. Superman ist eindeutig der
also
Böse
er
in der
verfolgt
Geschichte.
Bizarro einfach nur, weil er möglicherweise die gleichen Kräfte hat wie er.
Ja, der hat das sind ganz klare Schwanzvergleichprobleme, die der da hat.
Das ist doch
übel, Alter. Und die Nicht-Akzeptanz andersartiger Dinge.
Stell dir vor, dein Nachbar ist ein seichter Typ, irgendwie so ein bisschen so ein Dulli, aber irgendwie ein nicer Typ. Also er ist nett, er ist nicht der Klügste, aber irgendwie ein lieber Typ. Aber hat das gleiche Auto wie du. Du hast ihn.
Und deswegen willst du ihn mit Atombomben in die Luft sprengen.
Und deswegen lockst du ihn auf Atomwaffentestgelände, weil er das gleiche Auto wie du hat. Ja. Nur deswegen.
Scheiße, Mann. Oder du sprengst ihn in seine Einzelteile, weil er eine Freundin gefunden hat und das gleiche Auto fährt wie du.
Ja. Oder halt einfach ein paar Passanten verschreckst, weil du fragst, wer sind deine Mutter und dein Vater? Und alle sehen dich an, wie, was stimmt denn bei dir nicht?
Das ist eine völlig berechtigte Frage bei einem künstlich entstandenen Wesen.
Ja.
Scheiße, Mann, das ist die gleiche Story wie bei wie heißt der? Frankensteins Monster, Mann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Ja. Und Bizarro ist halt, wie gesagt, der ist eine ziemlich tragische Geschichte und der taucht halt dann erst wieder auf, als Superboy dann halt wirklich zum Superman dann halt wird, weil Lex Luthor diesen Duplikator in die Hand kriegt und Bizarro reinkarniert quasi.
Oh, nochmal kopiert.
Aber tatsächlich, weil dann er von Lex Luthor gesteuert wird und dann natürlich dementsprechend halt auch cleverer irgendwo ist, findet Superman eine ziemlich geile Lösung, weil 30 Jahre später gibt es halt keines von diesen Metallen mehr, die irgendwann mehr gemacht wurden, als Bizarro halt erschaffen
wurde. Ja,
dachten, weil die halt dachten, Bizarro wäre halt weg. Ne?
Ja, die meisten metallischen Elemente in unserem Universum existieren auch nur für ein paar Jahre.
Die sind recycelt und entsorgt worden, so, wahrscheinlich.
Eisen war nur ein Trend. Gab's.
Ja. Weißt du, meinst du, warum man das die Bronzezeit nennt und die vorbei ist?
Ja. Ich wollte gerade sagen.
Kupfer war nur eine Phase der Menschheit, ist dann irgendwann wieder verschwunden.
Ja, Kreide ist der neue Shit. Nee, aber jedenfalls kommen sie auf eine sehr coole Lösung, und zwar bei Superman, weil der neue Bizarro ja aus dem Superman gemacht wird, kommen sie auf die super Lösung, einfach Lois Lane zu klonen. Dann hat Bizarro einfach seine Bizarro-Lois Lane und so ist es dann auch. Und die werden auf einen anderen Planeten geschickt und dann sind die glücklich und happy da.
Das ist wie bei Frankensteins Monster.
Ja, ganz genau. Er kriegt
also ein bisschen anders gepolt, aber die Idee ist die gleiche.
Ja. Oh, der Bizarro. Aber was total geil ist, wenn man darauf geachtet hat, weil ich habe natürlich im Zuge der Recherche mir Bizarro noch mal ein bisschen angeguckt. Ihr kennt doch aus Rick und Morty, der Rick, der Scheiße frisst.
Ja, Mann.
Es gibt tatsächlich, es gibt sehr viele Zeichnungen von Bizarro, der genauso aussieht. Also man könnte davon ausgehen, dass der Rick, der Scheiße frisst, tatsächlich von Bizarro inspiriert ist.
Also ich bin ein Riesenfan, Leute, und ich fordere alle Kack- und Sach-Fans dazu auf, eure Superman-Shirts wegzuwerfen und Bizarro-Shirts zu tragen.
Das ist eine geile Idee.
Ja, Mann, ey.
Das ist mal echt eine coole. Einfach mal ein Zeichen setzen und sagen, ja, Bizarro ist nicht der Lex Luthor Bizarro, sondern der eigentliche Bizarro.
Ich habe schon
war
mal
ein guter Typ.
Während der Recherche auch immer mal nachgedacht. Sind wir vielleicht die Bizarro-Variante von 7 Tage, 7 Köpfe?
Oh, verdammt. Scheiße. Nein, Mann, die sind die Bizarro-Variante von uns in der Zeit zurückgereist. Verfickte Scheiße nochmal. Okay, Leute.
Stimmt. Ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, ist gar nicht so. Also ich finde, DC hat halt wirklich, und Bizarro ist ein echt krasser Fanliebling. Es gibt sehr viele, die Bizarro echt mögen. Aber das war es von der DC-Front.
Leute, jetzt kommen wir zum Reveal. Jetzt kommen wir zu dem, worauf ihr seit 118 Folgen Kack- und Sachgeschichten wartet. Wir haben es vor, ich glaube, 60 Folgen oder so schon mal angeteased. Froschtor.
Der beste
Held. Also beste Held von allen.
Also Froschtor ist ja so ein kleiner Running Gag von uns und jetzt werden seine Backgrounds hier belüftet, Leute.
Belüftet.
Also, es gibt im Marvel-Universum diese Alternativgeschichte, in der ein junger Footballspieler namens Simon Walterson einen ziemlich krassen Schicksalsschlag einstecken muss. Er hat eine Sportverletzung und seine Familie stirbt bei einem Autounfall. Also so ziemlich die beschissenste Art und Weise, wie ein Donnerstagvormittag anfangen kann. Der Simon konsultiert eine Hexe.
Wie man das in Mississippi so macht, ja?
Genau, eine Hexe, um mit seiner Familie im Jenseits zu sprechen. Er kann sie hinterher leider nicht bezahlen, weil er pleite ist. Deswegen verwandelt sie ihn in einen Frosch und er landet in New York im Central Park als Frosch. Im Park findet er sich inmitten eines Krieges zwischen Fröschen und Ratten. Also wirklich so ein weltkriegsartiges Szenario zwischen Nagern und Amphibien. Ja? Und dann gibt es den großen Reveal, Simon Walterson wird klar, dass der Anführer der Froscharmee Thor ist. Thor wurde zu dem Zeitpunkt uns nicht bekannten Gründen zum Frosch verwandelt. Später erfahren wir Überraschung, dass es vermutlich Loki war. Thor existiert als Froschversion im Central Park in New York. Man nennt ihn Throck.
Yes.
So.
Frosch, du hast der beste Mann.
Der epische Kampf gegen die Ratten ist nach einer brutalen Schlacht im Park gewonnen. Und kurz bevor Froschtor nach Asgard zurückkehrt, bricht ein Splitter von seinem Hammer ab. Ihr fragt euch, wie der... Also Thor hat ja seinen Hammer Mjölnir. Ihr fragt euch, wie die Mjölnir-Variante vom Froschtor heißt. Frogjolnir.
Also. Das ist wie bei Wacken mit einem Wackenbier und einem Wackentoast.
Ein Splitter von Frogjolnir bricht ab und dadurch bekommt Simon Walterson, der ja auch ein Frosch ist, Thors Kräfte verliehen. Also er wird der neue Frosch-Thor. Ja? Und das ist nur die Origin-Story, was ich euch jetzt referiert habe. Das geht nämlich noch viel weiter. Noch viel weiter. Also Simon, der neue Frosch-Thor, kommt dann durch weirdeste Umstände in den Besitz von einem Infinity Stone. Ja. Und mithilfe dieses Infinity Stones Tobi kriegt sich nicht mehr ein.
Tobi kriegt sich gar nicht mehr ein gerade.
Pass auf.
Ich kenne ja die Origin, aber es ist immer wieder schön zu hören.
Ich kenne da gar nichts von tatsächlich.
Mithilfe dieses Infinity Stones gelingt es ihm tatsächlich, andere Tiere, wie zum Beispiel einen merkwürdigen sabbernden Hund und noch verschiedene andere Viecher, in weitere Superhelden-Varianten zu verwandeln und gründet mit denen die sogenannten Pet Avengers. So, die Pet Avengers, lauter so Ultra-Haustiere, durchleben dann verschiedene Abenteuer. Sie kämpfen gegen Dinosaurier und in einer Episode sogar gegen fucking Thanos. Und, also... Soweit ich weiß, ist auch diese Geschichte noch nicht abgeschlossen, sondern auch hier können wir noch auf weitere Abenteuer der Pet Avengers warten.
Ich find das genial. Das ist so der Umkehr der Arroganz der Menschheit, sich als Herr der Rasse zu sehen.
Ey, Mann, Alter.
Ey, warum soll nicht ein sabberner Hund Thanos besiegen?
Vor allem, weißt du, was das Schlimme ist, Mann? Die Froschtor-Comics sind echt gut. Sind leider echt witzig. Die sind echt cool, Mann.
Krasser Scheiß, ey.
Oh, Froschtor, ja, Throck.
Ja, eine weirdo Variante aus dem Marvel-Universum, auf die ich nur ganz kurz zu sprechen kommen will, ist der Beta Ray Bill. Das ist ein Thor, das ist Thor mit Pferdekopf. Das ist ganz normal Thor in seiner Statur mit seinem Outfit, nur dass er einen Pferdekopf hat. Ja, der ist mir zum ersten Mal in der Animated Series von den Avengers begegnet und ich dachte damals, das wäre einfach so eine Paralleluniversums-Variante von ihm, wo alle Pferde sind. Das stimmt aber nicht. Das ist ein Wesen, das an einem anderen Ort im Universum geboren wurde und durch einen Unfall verstümmelt wurde, kybernetisch aufgewertet wurde und jetzt aussieht wie ein Pferd.
Und wie ist mein Roboter geworden? Also wir haben jede Verbesserung vorgenommen, die wir konnten. Ja und? Jetzt sieht er aus wie ein Pferd.
Ja, ist halt hinterfragt das nicht, Leute. Das ist Marvel. Und
oh, ey, Alter,
er hat halt einen Pferdekopf und er hat fast die gleichen Kräfte und er hat auch fast die gleiche innerliche Einstellung wie Thor. Er ist einfach von Geburt an durch Zufall eine Pferdekopie von Thor. Ja? Und hat dann tatsächlich um seine eigene Identität gekämpft. Er hat dann sogar mit Thor gerungen in Asgard darum, wer der neue Thor sein darf. Und Odin fand den so gut, den Beta Ray Bill, dass er ihm gesagt hat, ey, hier, du kriegst einen eigenen Hammer. Er hat ihm eine Kopie von Mjölnir praktisch erstellt und die ihm gegeben. Und er darf jetzt im Prinzip als Thor Version 2 von Odin abgenommen das Universum unsicher machen. Beta Ray Bill, der Pferdetor, war übrigens die erste Figur im Marvel-Kanon, die würdig befunden wurde, Mjölnir zu tragen. Nach Thor, selbstverständlich.
Ach echt?
Ja. Er war der Erste, der nach Thor den Mjölnir anheben konnte.
Vor Captain America, vor Black Widow, vor...
Ja, ganz krass. Genau.
Aber genau. Tatsächlich der Beta Ray Bill, das ist so geil. Der klingt immer und der ist auch so ein bisschen so wie der Bruder von Thor oder sagen wir mal ehrlich, aus seiner Football-Studentenverbindung halt irgendwie. Der Typ, der immer die neueste Smartwatch hat. Das ist total geil, Alter. Beta Ray Bill ist so stumpf, der ist so doof.
Ja, aber auf der anderen Seite ist er halt aber auch genau wie Thor.
Ja.
Er ist halt, er ist genau wie Thor. Nur mit Pferdekopf.
Bester Pitch ever. Also manchmal haben die...
Ich habe eine Idee für ein neues Comic. Was machen wir? Thor haben wir schon. Ich weiß. Aber diesmal Thor, einen Pferdekopf. Nehmen wir.
Ja, geil. Auf jeden Fall.
Willkommen in der... wie heißt das nochmal? In der Entdeckerphase, in der Pionierphase. In der Pionierphase der Comicwelt. Wir machen das gleich nochmal. Oh, nur mit Pferdekopf. Gute Idee.
Scheiße, ey. Willkommen in Tinseltown. Jetzt hast du es geschafft.
Gut, also... Wir haben jetzt auf jeden Fall Bock auf alternative Heldengeschichten. Guckt euch Brightburn gerne mal an. Gebt uns gerne auch eure Meinung dazu, wie euch der Film gefallen hat. Ja.
Ja, auf jeden Fall sehenswert.
Ich will dieses Universum haben.
Ja.
Ich habe so Bock drauf, wenn James Gunn so ein Ding aufbaut. Ich habe da richtig Bock drauf.
Ja.
Also wenn ihr Bock auf Superhelden habt, habt ihr Bock auf jeden Fall darauf. Und wir sind mega gespannt, ob sich daraus tatsächlich jetzt noch ein weiteres Superhelden-Universum entspinnt.
Es wäre schade, wenn es im Sand verläuft.
Ja,
ja, Leute. Kurzer Hinweis. Ein großes Ereignis steht uns bevor. Halloween. Ja. Hörer, die uns bei Patreon unterstützen, können dort ab $3 unseren Premium-Kanal hören und alle ab $5 dürfen manchmal mitbestimmen, was wir so machen. Wir haben da unseren alljährlichen Halloween-Poll vor 2 Wochen gestartet und die Hörer haben sich für das Thema für die diesjährige Halloween-Folge entschieden und zwar Hexenverfolgung.
Es ist wieder nicht Frankenstein geworden.
Und auch
vielen Dank für alle da draußen.
Ja, ich finde es auch so geil, dass ausgerechnet so, was wir gesagt haben, wir würden super gerne mal Frankenstein machen und wir würden super gerne mal Werwölfe machen. Nie.
Also man muss dazu sagen, wir suchen schon Themen auf, die wir Bock haben. Versteht uns jetzt nicht falsch. Ja. Wir haben schon derbe Bock auf die Hexen und das wird auch geil. Wir haben vorhin schon besprochen, wer was macht und das wird mega geil. Aber es ändert nichts daran, ich wollte Frankenstein machen.
Aber wir haben. Ja,
aber wir haben derzeit haben wir noch irgendwie 6 Themen jetzt mit Hexen, glaube ich, noch 6 Themen, die jetzt noch ausstehen. Das heißt, wir haben noch 6 Jahre Zeit jetzt.
Ey, seit 3 Jahren boxe ich dieses Thema in diesen Poll rein.
Ich würde es auch super gerne mal machen, aber also wieder Halloween, nicht, ey, das gibt's nicht. So. Ihr habt den Hattrick der Misserfolge geschafft für uns.
So,
nein,
so, jetzt ist
nein,
es gesagt.
Das ist kein. Natürlich wollen wir Frankenstein seit Jahren und die Hörer haben sich auch schon drüber lustig gemacht. Aber die Hörer haben entschieden, es werden die Hexen und wir haben auch darauf mega Bock.
Wir machen es ja auch noch ein paar
Jahre. Es wird mega düster, es wird mega, Achtung, Easter Egg, Wicked, es wird mega. Es wird mega brutal und wir streamen unsere Halloween-Folge wie üblich live auf YouTube, auf Twitch und auf Facebook am kommenden Freitag, den 25. Oktober 2019.
Oh, das wird geil, ich hab richtig Bock.
Ich hab richtig, ja, also stürzen uns hier in Unkosten für euch. Nee, es wird geil.
Mega geil.
Stürzen uns in Unkosten, warum?
Wirklich, also die Halloween-Folgen sind für mich persönlich auch immer ein Highlight. Also ich finde die jedes Mal geil.
Ich liebe Halloween-Folgen.
Mega gut. Ein kurzer Hinweis noch. Wir starten Anfang nächsten Jahres unsere erste Deutschland-Tournee. Nerdification, Kack und Sach live. Tickets bei eventim.de. Und wir werden in der Halloween-Folge 2 neue Termine für die Tour bekannt geben. Einer in Nordrhein-Westfalen, einer in Bayern. Damit ist dann die Tour komplett. Ja, seid gespannt, liebe Leute. Ja. Seid also gespannt.
Wir waren fleißig.
Ja. Eine kurze Info, die ich noch rausgeben möchte. Es kam in letzter Zeit wieder ein paar Mal die Frage, wenn ich den Kack und Sach Premium-Kanal bei Patreon abonniert habe und den Link, da kriegt man so einen Link, so einen RSS-Feed-Link, den man in seine Podcatcher-App reinkopieren kann, um unseren Premium-Kanal zu hören. Wenn ihr den verlegt habt oder euer Handy neu installiert habt oder die E-Mail verloren habt, wo der drin stand, wie komme ich wieder an diesen Link? Ganz einfach, loggt euch bei Patreon ein und geht da auf unsere Startseite, auf unsere Patreon-Startseite und da ist der oben rechts. Könnt ihr euren individuellen Premium-Link jederzeit wieder rausholen. Ja. Gut, Leute. Und damit kommen wir zum Hörerfeedback. Zuerst mal vielen Dank an unseren treuen Hörer Bob, der uns schon lange verfolgt, der hat uns, der macht,
verfolgt?
Der macht selber Musik und hat uns eine CD geschickt, sein neues Album. Also er heißt Bob als Künstlername und das Album heißt Urlaub auf Bukake.
Also wir machen ja normalerweise ungern Werbung für irgendwelche Leute, aber Urlaub Bukake ist so ein geiler Titel.
Ja. Drauf sind fantastische Tracks, wie zum Beispiel Einlauf für Affen. Ich mach Lackfleisch aus Tier. Ich hingegen kann mich mit einem Handtuch rasieren.
Ja,
weil er keinen Bartwuchs hat.
Ja, trotzdem.
Oder Track 11, das mit dem Penis tut mir leid.
Oder eine Standardentschuldigung, die man auf jeder Geburtstagstorte haben
möchte. Oder Track 13, jedem meine Meinung. Fantastisch. Oder Track 15, ich trink dich aus, du machst mich alle. Ja. www.petunientopf.com. Ja. Da gibt es auch Nacktbilder von ihm, wie einem hier versprochen wird auf der CD.
ist tatsächlich ein sehr lustiger Typ.
Ja. Könnte man auch einen der Songtitel fürs nächste Wacken-Motto nehmen, wie hier, ich trink dich aus und du machst mich alle. Ich meine, letztes Jahr das Motto war, heute saufen wir richtig.
Heute saufen wir richtig. Liebe Grüße an
alle.
Die Jungs aus und Mädels aus Süddeutschland, die wir beim Wacken getroffen haben. Ah, das war geil.
Kommen wir zum Hörerfeedback. Gebt uns euren Schiss auf kackundsach.de über das Kontaktformular. Der Yoshi hat uns da zum Beispiel angeschrieben. Er freut sich auf unsere Live-Show in Bochum und fragt, ob wir danach noch ins Bermuda-Dreieck saufen gehen.
Das klingt übel.
Das Moment, klingt wie so ein S&M-Club.
Ist das echt ein Laden oder ist das ein Zustand?
Oder ist das dein Wohnzimmer und du hast Dinge vor?
Wir gehen ins Bermuda-Dreieck saufen.
Keine Ahnung, wir wissen halt noch nicht genau, wie das in Bochum jetzt aussieht, ob wir da einfach da vor Ort und dann völlig versacken dürfen. Weil manchmal gibt es das in so Theatern oder Veranstaltungsorten, dass man das darf. Manchmal ist dann aber auch ziemlich schnell Schicht einfach.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Also,
müssen mal gucken, weil das Ding ist halt, in Bochum ist halt auch, das ist unser im Februar unser letzter Tourtermin. Also da wird definitiv auch von unserer Seite eskaliert.
An einem Freitag, ja.
Wir haben einen Fahrer.
Ich weiß nicht, vielleicht finden sich ja ein paar findige Hörer, weil ihr seid ja nun mal auch viele in Bochum. Ich sag mal so, wenn ihr alle eure Kröten zusammenwerft, könnt ihr bestimmt eine geile Bar mieten.
Ey, wir machen das, würde ich sagen, einfach so. Also wenn jetzt keiner eine mega geile Idee hat oder beziehungsweise irgendeinen geilen Plan hat und wir wollen ja auch nicht auf eure Kosten saufen, darum geht's ja nicht. Dann würde ich sagen, wir sammeln uns einfach da und
ja, gehen in eine coole Bar.
Beschließen dann genau. Demokraturisch, wo wir hingehen.
Genau, total geil. Ja, was kann ich euch bringen? Habt ihr einen Tisch für 200?
Also,
ja,
also bei den meisten Tourterminen müssen wir am nächsten Tag ja in eine neue Stadt. Das heißt, da werden wir ein paar Bier mit euch hinterher trinken, aber nicht völlig versumpfen. Aber Bochum-Tourende an einem Freitag, da knallt's. Da knallt's.
Scheiße, und
ja, geile Prämisse. So. Bochum-Tourende an einem Freitag.
Vor allem, das ist wirklich unser letzter Tourtermin, ne? Also nicht der von der ersten.
Doch, das ist vom Februar. Wir sind dann im März nochmal.
Von der ersten Runde, der letzte Tourtermin.
Aber vom Februar ist das unser letzter Tourtermin. Danach ist Open End. Also nach der Tour ist vor der Tour.
Das heißt, das ist ein Freitag. Das ist der letzte Termin. Und wir haben da gerade die erste Runde durch. Sprich, unsere Nerven sind auf 180.
Ja,
und auch Gottverdomme, werde ich mich da vorlaufen lassen.
Ja, ich glaube, das haben wir auch groß. Ich glaube, das steht doch in unserem Terminkalender. Ja, also Show, Spaß, besoffen.
Also für alle, die in Essen dabei waren, das war nichts dagegen.
Gut, dann schreibt Iris, ich höre euren Podcast seit kurzer Zeit. Ich bin Fan von Fest und Flauschig, aber ihr seid noch besser.
Yeah!
Dann schreibt Toastbrot 01 und diese Zuschrift möchte ich besonders hervorheben. Hashtag Team Fred.
Oh Mann, ey, Alter. Ich sehe schon, wir holen uns, weißt du, jetzt, wo wir auch alle tätowiert sind mittlerweile, irgendwann gibt es diesen so, weiß ich nicht, Fred macht sich mal den Hashtag Team Fred irgendwo auf die Arschbacke.
Ich wollte gerade sagen, also mit tätowiert meint er, Richard hat sich auch endlich den Kacki tätowiert.
Endlich.
Stimmt.
Endlich.
Richard hat, jetzt haben wir, oh, wie geil.
Und meiner ist eine Symbiose aus Freds und Tobis. Ja. Weil Tobi hat einen ziemlich dicken, ziemlich großen.
Danke.
ziemlich großen Tattoo.
Genau, ja.
Einstieg. Kaki, ja. Genau. Fred hat einen ziemlich kleinen und ich hab so ein Mittelding, aber der ist schön. Ich
weiß meinen. Aber weißt du, der ist ungefähr so meine Größe, aber so dünn wie Freds.
Ja, aber mein.
Das ist total schäkrig, das sollten wir so nicht sagen.
Das Eklige ist nur, weil meiner frisch ist, meiner schält sich noch.
Ja. Jetzt haben wir tatsächlich alle drei auf dem linken Oberarm den Kaki tätowiert und es war klar, dass ihr Wichser den größer machen müsst als meinen.
Ja. Ey, aber seiner ist dafür dünner.
Ja, gerade sagen.
Als
so.
Meiner.
Ja. Du weißt doch, also, wenn er klein ist, Hauptsache er rattert wie eine Nähmaschine. Ne?
Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich beim Tätowierer saß, ich dachte, das wäre deine Größe. Ich hatte das völlig verzerrt im Kopf. Der hat mir das so, ja, ungefähr die Größe. Ja, ne, kannst du das so ein bisschen kleiner machen? Ich glaube, so ungefähr ist Freds. Und meiner ist einfach ungefähr
witzig,
doppelt so groß.
Ich war beim Tätowierer in Amsterdam, der mir das auflegte und meinte so, ja, wie sieht so aus von den Outlines her? Ich so, ja, bisschen dünner vielleicht.
Das hätte ich vielleicht auch sagen sollen. Aber ich finde ihn schön, so wie er ist.
Na gut, Leute, wir haben tatsächlich noch nie so schnell so viele und so detaillierte Hörermails zu einem Thema bekommen, wie zu der gespaltenen Persönlichkeitsnummer aus Fight Club.
Ey, das war echt krass. Aber echt geil, auf allen Kanälen, also ohne Scheiß, wir haben so viel geilen Shit bekommen.
Also vor allem vielen Dank an die Facebook-Gruppe, an die Facebook-Fans-Gruppe, was sie da an Dokus und so reingehauen haben. Mega geil.
Ja, mega gut. Unter anderem eine Mail von einem Psychotherapeuten, der uns mega gelobt hat dafür, wie die Art, wie wir immer an Dinge rangehen. Und er hat es so schön ausgedrückt, wie wir dafür brennen, für die Vielschichtigkeit von Themen. Er hat uns auch ein bisschen gerügt, dass das alles ein bisschen laienhaft war. Gut, aber klar. Das haben wir ja auch gesagt. Also das ist ja klar, dass wir keine Profis da in dem Gebiet sind. Eine Hörermail möchte ich ganz prominent jetzt herausstellen. Die ist etwas länger, aber fantastisch. Von unserer Hörerin oder beziehungsweise unserem Hörer Jay. Jay hat selbst eine dissoziative Identitätsstörung.
Wow, okay. Krass. Echt?
Und schreibt uns... Natürlich ist ein Krankheitsverlauf nicht, als Disclaimer schreibt er sie uns, natürlich ist ein Krankheitsverlauf nicht universell und ich beschreibe ausschließlich meine persönlichen Erfahrungen. So, Jay schreibt, eine Frage, die ich noch im Ohr habe, die ich auf jeden Fall beantworten möchte, ist, ob auch mehrere Persönlichkeitsanteile bzw. beliebig viele abgespalten werden können. Ja, dem ist so. Ich bin davon persönlich betroffen. Jedoch darf man sich das nicht zwingend so vorstellen, dass jeder Anteil eine vollständig ausgeprägte Persönlichkeit hat. Wie ihr in der Folge richtig gesagt habt, haben neue Persönlichkeitsanteile einen Schutzauftrag, unter anderem abzufangen, was vom betroffenen Kind nicht ertragen werden kann. Jedoch muss diese abgespaltene Persönlichkeit sich als nützlich erweisen, um sich zu entwickeln und muss selbst in der Lage sein, das Erlebte zu verkraften. Es gibt Fälle, in denen Betroffene wenige vollständige neue Persönlichkeiten ausbilden. Ich lebe mit einigen, wir nennen sie in der Therapie so Splitterpersönlichkeiten, die nur wenig Tiefe haben, wie schlecht oder oberflächlich entwickelte Charaktere in flachen Sitcoms und mit einigen, die nur eine sehr starke Emotion abfangen und eigentlich nur daraus bestehen. Ich habe aber auch drei sehr ausgeprägte Persönlichkeiten in mir, außer meiner eigenen, die recht aktiv sind, eigene Bedürfnisse, Vorlieben, einen eigenen Geschmack etc. haben und eine eigene Gefühlswelt.
Ach, was?
Alle erfüllen aber eine gewisse Funktion. Auch jene, die noch Teenager sind, davon gibt es zwei bei mir, und jene, die noch Kinder sind, davon gibt es drei oder vier. Es ist manchmal schwer zu sagen, weil sie sich so ähnlich sind und sich schwer äußern können. Um diese muss ich mich häufig besonders oft kümmern. Wie Tobi richtig vermutet hat, entstanden bei mir diese Persönlichkeiten durch immer neue unterschiedliche traumatische Erfahrungen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, angefangen im Kleinkindalter und durch ein Hauptereignis mit 6. Ab einem bestimmten Punkt wurde es zu einem natürlichen Prozess für meinen Verstand, traumatische Erfahrungen nicht zu verarbeiten, zu bewältigen und hinter sich zu lassen, sondern neue Persönlichkeiten zu erstellen und sozusagen unbeschadet weiterzuleben. Ein weiterer Grund für neue Persönlichkeitsanteile war vermutlich das Bedürfnis, den Erwartungen meiner sozialen Umwelt gerecht zu werden beziehungsweise überhaupt angenommen zu werden, was in meinem Fall unmöglich war. So sind viele, man könnte Testpersönlichkeiten entstanden, die wenn überhaupt nur noch als Fragmente bestehen.
Alter, das ist krass. Alter, ey, die wahrscheinlich spannendste Mail, die ich je gelesen
Wahnsinn.
Habe.
Wahnsinn, aber du, ey, boah, mir fehlen echt die Worte. Du krasser Typ, dass du uns das schreiben kannst, also dass oder du uns das schreibst, uns davon berichtest, so heftig.
Seit Ende 2015 bin Wahnsinn. Ich bei einer sehr guten Therapeutin, die meine Symptome richtig gedeutet hat und mir helfen konnte. Seither geht es mir viel besser und ich kann mein Leben aufräumen. Das war jedoch reines Glück. Zuvor bin ich von Mensch zu Mensch gewandert und habe alle möglichen Diagnosen gehört. Borderline war sehr beliebt oder auch, dass ich mir das ausgedacht hätte. Alles Liebe für euch, tausend Dank für die unübertroffenen Inhalte, die ihr produziert und auch mir so häufig geholfen haben. Und ich freue mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten auf eure Tour, zu der ich mit einer Freundin gehe, eine echte, nicht ausgedacht, keine Halluzination, eine ganz echte.
Ja, mega geil. Krass. Dann freue ich mich drauf, ein Bier mit dir zu trinken.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also gib dich uns mal definitiv irgendwie zu erkennen.
Ey, vielen Dank für die Mail.
Ich will dich kennenlernen.
Ja.
Krass, richtig, also meine Hochachtung vor dieser Mail einfach nur und vor der Erkenntnis, mir steht ja echt gerade die Kinder darunter. Ja, heftig, Mann.
Das mega
cooler Typ, Wahnsinn.
Das ist so, diese dissoziative Identitätsstörung, das ist sowas, das kennt der 0815-Verbraucher wie wir im Prinzip nur aus Filmen. Ne?
Ja.
So, zum Glück ja. ist das sehr selten.
Boah, das verschlägt mir echt die Sprache.
Wir haben einige Mails.
Ich weiß gar nicht, wie selten das
ist. Wir haben echt einige Mails zu dem Thema gekriegt. Also es ist tatsächlich so, dass es absolut möglich ist, dass Menschen eine hohe zweistellige Anzahl von Persönlichkeiten
oder dreistellig sogar
in sich haben.
Wie wir mittlerweile wissen. Ja.
Viele davon halt nur Fragmente, aber ultra.
Ich fand diese Prämisse so geil, dass er gesagt hat, dass eine Persönlichkeit nur oder sich richtig sie? Voll, ja, dass sich eine Persönlichkeit halt richtig erst voll entwickelt, wenn sie im Prinzip mit dem Trauma
als nützlich sich erweist.
Wenn sie sich als Trauma nützlich erweist und zwar, wenn sie das Trauma selber halt auch verarbeiten kann. Also halt so dieses schwächste Glied der Kette ist da irgendwie ausgemerzt. Du machst automatisch ein gleiches Glied der Kette. Das ist der wozu der menschliche Verstand in der Lage ist. Das ist ja der Hammer, ey.
Das ist auch so geil, ne? Ich habe mich ja mit meiner Freundin Ramona unter anderem über dieses Thema unterhalten und haben uns Fight Club dahingehend angeschaut, also sie ist Psychologin.
Ich wollte gerade sagen, welche Qualifikation hat Ramona nochmal?
Genau. Also Psychologin, keine Therapeutin, Psychologin. Und die hat mir ganz viel davon erzählt, einiges davon habe ich hier auch dann wiedergespiegelt. Und was aber niemals Thema war, ist halt A, diese Nummer der Teilpersönlichkeiten und B, dieses beweisen müssen dieser Persönlichkeiten, ne? Oder auch generell, wie man damit umgeht, dass man als ich nenne sie mal Hauptpersönlichkeit, sich um die anderen Persönlichkeiten, wie er oder sie schreibt, eben auch sich um die kümmern muss und ähnliches. Also ich finde das total faszinierend.
Ja.
Also das ist super faszinierend.
Jerry schreibt noch ein PS. Ich bin Team Kakis, aber besonders Fan von Tobis scheinbar unerschöpflicher Lust, noch und noch mehr zu erzählen. von Richards Das Ding ist halt.
Ja, scheiße,
ey. Und seiner nahbaren Art.
Danke.
Von Freds krasser Moderationskompetenz. Und inzwischen auch von Fab und Andi. Sie scheinen sich inzwischen etwas besser im Griff zu haben, was Respektlosigkeiten gegenüber bestimmten Gruppen während der Aufnahme betrifft. Sexy Jungs.
Ich glaube ja persönlich auch, dass Fred besser geworden ist, seit wir den Podcast hier machen. Also Fred könnte
ich bin abgehärtet, Mann.
Fred kann auch den Ayatollah mittlerweile interviewen.
Ich habe mittlerweile Persönlichkeiten abgespalten, die euch richtig moderieren können. Ja, da muss ich auch erstmal entwickeln, ne?
Scheiße, Mann, ey, nach 118 Folgen mit den beiden schlimmsten Interviewpartnern, den man sich vorstellen kann.
Ja, Mann, ihr seid echt die schlimmsten Interviewpartner aller Zeiten. Das muss man echt mal sagen. So, ich habe mich auch schon viel mit Interviewtechnik und so weiter beschäftigt. Meistens hat man den Fall, dass man Leuten was aus der Nase ziehen muss, dass Leute dir gegenüber sitzen, die nicht sagen. Aber mit euch beiden ist es halt so, als würde man mit, also Verbaldiarrhö ist ja wirklich gar nichts.
Als würdest du mit einem Wasserfall reden.
Das ist so, wenn man sich Folgen anhört oder anschaut, wo wir irgendwann mal aufgetaucht sind und einfach die eigentlichen Showrunner so in Grund und Boden quatschen.
Ladet uns nicht ein, Mann. Nee. Ladet uns nicht ein, Leute.
Und wenn, setzt Fred als Moderator eurer Sendung dahin.
Ja. Das Ding ist halt, den größten Fehler, den du machen kannst, ist, als Studiogäste nur Tobi und mich einladen. Ich glaube,
ohne Fred, dann wird's gar nicht funktionieren. Sagen,
ich glaube, ohne Fred wird das der Horror.
Stellen uns mal bei hier bei Spiegel TV oder so bei Jauch vor.
Ja,
oder
stell dir mal
die Sendung besteht aus uns.
Ich wollte sagen, stell dir mal hier wirklich hier Maischberger oder so. Stell dir mal vor so eine richtige Talkrunde und wir sitzen dann da und dann sitzt da am besten auch noch irgendwie so ein AfD-Heini oder so. Ich glaube, wir würden den nur Schmerzen verursachen.
Ja, und während der Hälfte der Show heißt es dann, okay, jetzt holen wir den Zoowärter dieser beiden, Freddy, mit rein. Da komme ich in so eine Lack- und Lederkluft und beschimpfe euch 5 Minuten aufs Übelste.
Und das ist wie bei South Park dann, dass du uns immer so einen Nacken kneifst.
Mit diesem V-Chip aus South Park, der Film.
Genau, dass Tobi und ich dann immer da sitzen, während wir reden, so.
Ja.
Was war das? Ich habe an was Unanständiges gesagt. Was war jetzt? Es hat mir gefallen.
Dann kommen wir jetzt feierlich und bizarrös zu den Apple Podcast Rezensionen.
Kann man immer noch iTunes sagen, das klingt irgendwie
ehemals blöd. iTunes. Also wir lesen alle kurzen iTunes-Apple Podcast Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. Da hätten wir Kaki 2.0. Er schreibt, bester Podcast der Welt. Hallo ihr Kakis, ich bin vielleicht euer jüngster Hörer, bin nämlich erst 11. Wenn meine Eltern herausfinden, dass ich euch höre, bin ich am Arsch. Macht weiter so. PS, könnt ihr mal eine Folge über Johnny English machen?
Wir können mal eine Folge über Rowan Atkinson machen.
Ja.
Das finde ich sogar mega spannend.
Das auf jeden Fall.
Also der Hauptdarsteller.
Wie die Leute sich mittlerweile damit profilieren, dass sie möglichst jung sind, wenn sie sich diesen Scheiß reinpfeifen.
Ja, weil wir halt offiziell erst ab 18 sind.
Du, das Blöde ist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja seit neuestem Jahr auch einen Neffen. Ne? Genau mit solchen Sachen profilieren die sich. Tatsächlich. Der kommt auch regelmäßig zu mir. Ja, ich habe Film XY hier einfügen, ja, habe ich gesehen, obwohl ich erst 11 bin.
Oh.
Aha, cool.
Sarah.
Habe ich auch gemacht.
Ja.
Sarah He gibt ebenfalls 5 Punkte Sterne und schreibt: Bitte tu mir nicht weh, Richard.
Was?
Hallo ihr drei, da ich zurzeit ein iPhone als Ersatzhandy habe, musste ich sofort die Gelegenheit nutzen und euch bewerten. Warum 5 Sterne? Ich habe Angst vor Richards Wutausbrüchen, wenn es mal wieder nur 4 Sterne sind. Ach, macht so weiter so, Sarah.
Was? Du, okay, wenn ich Fred zitieren kann, du verdammtes Arschloch! Nee, sorry, also wenn, ja.
Sie hat 5 Sterne gegeben, Richard, entspann dich, sie hat 5 Sterne gegeben. Ganz ruhig. Atme durch.
Gußfraber.
Oh, 5 Sterne gibt es auch von Jaxo 0190. Ihr seid mir ein Fest. Die Kakis sind schon ein derb genialer Podcast. Bei langen Episoden ereilt das ein oder andere Mitglied dieser illustren Runde teils eine schwere Zunge durch erhöhten Gerstensaftkonsum.
Bei welcher Folge bist du?
Die schmatzige Aussprache wird dann ein wenig anstrengend. Aber wer die Jungs einmal ins Herz geschlossen hat, verzeiht und weiß, zur neuen Folge starten alle wieder nüchtern.
Geil. Wir machen so mal so, wenn wir fertig sind, den Reset-Knopf, ja?
Gibt's dann ja. Macht doch mal was zu den Turtles, speziell zur 80er-Cartoon-Serie.
Ich finde die Comic-Serie ehrlich gesagt spannender. Die erste Comic-Serie, die noch so richtig schön brutal war.
Ich finde es gar nicht mal schlecht, über die alten Turtles-Filme zu sprechen und über den Cartoon als auch über die Comics. Ja. Es steht, sei gewiss, die stehen auf der Liste. Weil ich muss dazu sagen, ich war frech, ich habe iTunes-Rezension vorgelesen, ich fand deinen Vorschlag so geil, ich habe es auf die Liste geschrieben.
Hast du echt gemacht?
Ja, steht auf der Liste.
Wenn ich bei Podcast Addict, da kannst du ja so Länder angeben, wer wann was wo geschrieben hat. Und ich gucke mal überall rein, außer bei Deutschland, weil Fred ja eh vorliest. Und wenn man so guckt, ob was anderes in der Welt los ist. Wir haben keine Rezession aus Aserbaidschan.
Scheiße.
Ja. Leider auch nicht aus Frankreich. Aber wir können mal die Shitmenge bald mal machen.
Keiner aus Holland.
Wir können bald mal die Shitmenge machen mit Rezensionen vielleicht aus Österreich und aus der Schweiz. Ja, Mann.
Ich möchte übrigens, falls uns irgendwelche Holländer zuhören, oder Niederländer zuhören, ich fand das.
Genau, Niederländer sind Holländer, ja?
Ey. Holland ist theoretisch nur ein Teil von der Niederlande. So, das weißt du jetzt nicht, du Berliner irgendwas Kind. Wir Grenzkinder wissen sowas. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Ich war sehr enttäuscht, dass wir keine holländischen Rezensionen gekriegt haben. Also falls wir Menschen in Holland oder in den Niederlanden haben, die uns zuhören, schreibt uns mal bitte eine Rezension bei iTunes.
Ja, genau, und um auch meinen Stand hier zu festigen, Polen ist ja quasi Deutschland. Warum haben wir keine polnischen Rezensionen?
Polen ist quasi Deutschland. Meine Damen und Herren, Dinge, die man in der Öffentlichkeit nicht sagen sollte.
Also das wollte ich, gut, dass ihr es nochmal ansprecht an alle Schweizer und alle Ösis. Tut uns sehr leid. Wir sehen eure Rezensionen tatsächlich nicht bei Apple Podcast. Wofür ist Apple bekannt? Dafür, dass es Systeme und Menschen ausschließt. Es ist, jeder ITler wird mir da sofort zustimmen, das ist leider so. Aber wir über einen Umweg, über eine spezielle App, über Podcast Addict, können wir die einsehen. Irgendwann müssen wir mal eine deutschsprachiges Ausland Edition machen, der iTunes-Rezensionen. Ja, ja. Marco F176 schreibt, mit Apple Podcast 5 Sterne gegeben. Sogleich mal mit Apple Podcast 5 Sterne gegeben. Okay. Dann schreibt Kakis Lover Rick.
Krass.
3 Kaki-Smileys. Hallo ihr Kakis, höre euch erst seit kurzem und bin gerade dabei, alle Folgen von Anfang an zu hören. Dabei ist mir aufgefallen, dass Fred am Ende der GTA-Folge sagt, dass sich das schöne Örtchen Dürren, Nachbarort von Kieselbronn, komisch anhört. Dies möchte ich hiermit berichtigen. Fred, der Ort Dürren hört sich wundervoll an und ist zudem der schönste Fleck in BW. Bitte hört nie mit eurem Klugschiss auf, ihr drei. Oh, ein Dürner! Vielleicht.
Baden-Württemberg.
Ja. Was ist der weirdeste Ortsname bei euch in der Gegend?
Winnekendonk.
Ja.
Bei Tobi in NRW?
Pass auf.
Ich war mal in Winnekendonk letztes Jahr zu Tobis Geburtstag. Da gibt's auch schöne Bilder, weil wir eine mega fette Halloween-Party gefeiert haben.
Und nee, da waren wir in Twisteden, aber wir sind durch Winnekendonk gefahren.
Egal, aber wir sind durch Winnekendonk durch und als ich dann abends gegangen bin und kein Taxi und irgendwas gekriegt habe, bin ich bis nach Kevela gewandert dann halt irgendwie. Und da sind wir auch durch Winnekendonk durch. Und wir haben uns besoffen, wie wir waren, weil wir zu dritter unterwegs waren.
Oder ihr habt euch mega verlaufen.
Ja. jedenfalls haben wir uns mega besoffen darüber lustig gemacht, dass Winnekendonk klingt wie entweder wenn was Großes Metallisches umfällt oder das ist das Geräusch, was kommt, wenn man swaffelt.
Pass auf, neben den Vororten, also so ich kenne diese Dorfgemeinschaften, ne? Also Kevela so als Zentrum dieser Dörfer, Weltstadt Kevela als Zentrum der Dörfer, also Twisted in Vemp und sowas, aber du hast halt eben auch Winnekendonk und Kervenheim. Und zwischen Winnekendonk und Kervenheim ist Kervendonk.
Alter.
Ich weiß nicht, welcher besoffene Typ sich das ausgedacht hat.
Richard, hast du bei dir in Brandenburg auch irgend so einen weirden Ortsnamen?
Nee, bei uns ist es alles nur so, weiß ich nicht, ja, Eberswalde vielleicht.
Ja.
Eberswalde. Oder Pinno oder so, ich weiß nicht. Nee, aber das, ja, die heißen da alle so ja. Weiß ich nicht, so Pinno und Angermünde und... Gasco und
also die
Frauenhagen
die
und so.
Die klingen alle total brutal irgendwie.
Ja, so. Halt so sozialistisch halt. So
Fleischhammer.
Ja, gebaut und zu funktionieren, nach Hackfleisch halt.
Ja, also. Genau. Übrigens, Grüße an alle Leute aus Wido, falls mir jemand.
Rund um Stuttgart heißen die Dörfer alle so, als würden sie dich an den Füßen kitzeln. So, Ditzelsbach. Oder es gibt in der Nähe.
Als würden sie sich an den Füßen kitzeln.
Es gibt in der Nähe von Stuttgart auch eine Ortschaft, die heißt Kuchen. Mega geil, oder? Kuchen. Woher kommst du aus Kuchen? Das ist fantastisch.
Bei uns klingt immer nur alles, weil die meisten halt direkt rüber nach Polen in die Grenze fahren. Das ist dann immer so, ey, wo hast denn du die geilen Zwiebeln? Aus Kraschnik-Dolny.
Der Belgier schreibt, ich würde 6 Sterne geben, wenn es Kapitelmarken geben würde. In den Shownotes sind zwar Sprungmarken, was schon mal sehr praktisch ist, aber diese werden nicht immer unterstützt. Zum Beispiel die Apple Podcast App tut es nicht. Apple Podcast Addict tut es. Aber wir haben tatsächlich. Ja, geil, der erste, der ins Ausfällt. Seit wenigen Folgen machen wir Kapitelmarken in die Shownotes, wo ihr in den Podcast-Beschreibungen sehen könnt, ab Minute so und so kommt das, ab Minute so und so kommt das. Würde ich das?
Könnt ihr halt die coolen Sachen skippen, so wie das Intro, das Hörerfeedback, weißt du,
Sachen.
Fred.
Malefiz schreibt uns. Malefiz schreibt uns, dass er oder sie uns mega cool findet, aber dass er oder sein Kater uns hasst. Also die Katze, der Kater, der verpisst sich immer, wenn wir laufen. Ben Hagel schreibt, sehr guter Podcast. Hallo zusammen, die 5-Sterne-Bewertung habt ihr euch redlich verdient. Und ich danke euch für all die unterhaltsamen Stunden. PS, wie sieht's eigentlich mit einer Planet der Affen-Folge aus?
Oh ja, Unbedingt.
Mega.
Steht auf der Liste.
Ja, also das steht auch nicht spontan auf der Liste, das steht schon seit Jahren auf
Planet
der Liste.
Planet der Affen steht definitiv auf der Liste. Was bei den alten Filmen, als auch was Andy Serkis gemacht hat, muss gewürdigt werden. Wir ignorieren Tim Burton.
Nein, wir nehmen nur das, was Andy Serkis gemacht hat, als eine Folge und dann vielleicht, was alles andere passiert ist, als eine Folge, weil diese Trilogie, die danach gedreht wurde mit Andy Serkis eben als Caesar, ich liebe es. Alle drei. Und ich hasse es, dass sie einen vierten machen wollen.
Ja. Tito.
Sie zerstören eine perfekte Trilogie.
Tobi und ich waren damals zusammen bei der Premiere vom zweiten und wir haben uns nur einen drauf runtergeholt. Also die Planet der Affen-Filme, die neuen sind so super gut.
Und ich hatte keinen Bock, die zu gucken. Mein Bruder hat mich, das erzähle ich in der Folge, aber mein Bruder hat mich dazu überredet, indem er mir versprochen hat, dass sie nicht reden. Und als dann Nein kam, ich bin fast vom Bett gefallen.
Ja.
Das war so gut.
Damien schreibt eine kurze Rezension. Hier ist die kürzeste Rezension, die es je gab. Ach Mist, zu viele Worte, schon verkackt.
Ach, das war so. Das war.
Und eine das, schöne haben.
Clever. Clever.
Und eine schöne haben wir noch von Aus der Badewanne. 5 Sterne. Was stimmt nicht mit dir, Apple? Das ist eine richtige Rezension.
Das ist auch so eine richtig gute Frage.
Richtige Rezension für Dritte jetzt. Achtung. Jeder noch so neue Podcast von Bibi, Melzer und Co. wird mir noch vor Erscheinen angeboten wie Sauerbier. Kleiner Spoiler, viele davon sind einfach nur Mist. Um eine solche Perle wie diesen Ohrhonig zu finden, musste ich nach Porno-Podcasts suchen, um dann über die Folge 69 dieser netten Jungs zu stolpern. Fab und Andi sind einfach nur die geilsten. Die Themen, der Dialekt und die unvergleichliche Art, wie die beiden streiten, ist das Highlight meines Wochenendes. Jedes Mal, wenn einer Kirschwässerle sagt, wird es mir ganz warm im Becken. Auch die anderen Folgen sind super. Die Co-Moderatoren Team Tobi, Kevin und Malte sind auch sehr gut. Also Apple...
Tobi, hast du gehört, ne?
Ja, ich hab's gehört.
Also Apple, korrigier mal deine Alexa, damit diese Jungs in die Highlights gespült werden. Ist ja nicht auszuhalten.
Apple, korrigier mal deine Alexa, genau. So schön, danke. Siri, mach den Fire TV-Stick an.
Das ist ja voll geil.
Alexa, setz behaarte Rieseneier auf meine Bestellliste. Ich hab's probiert, es ging nicht.
Oh Gott. Hast du eine Alexa zu Hause?
Nee, aber ich habe Zugang zu einer.
Setz behaarte Rieseneier auf meine Liste.
Nee, mein Home ist noch nicht so sprachgesteuert. Das war in South Park, ne? Ja.
Ich habe einmal für 3 Wochen so ein Gerät bei uns zu Hause gehabt, weil ich das meiner Mom zu Weihnachten geschenkt habe, weil meine Mom mit modernen Medien nicht so klarkommt. Deswegen dachte ich mir, Sprachsteuerung wäre das Beste. Was ich auch als Fehler herausgestellt habe. Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, ich habe sie nach den 3 Wochen echt vermisst, weil das war echt praktisch. Und so nach 4 Wochen nach dem Vermissten war es so, boah, bin ich froh, dass die wieder weg ist. weil du hast echt das Gefühl, die ganze Zeit belauscht zu werden, was du aber nicht merkst, solange die zu Hause ist.
Ja.
Weil da ist sie ja einfach nur praktisch und cool und spannend, aber sobald sie weg ist, überkommt dich immer das Gefühl, fuck ey, die letzten 3 Wochen wurde ich belauscht und zwar aktiv.
Wahrscheinlich.
Der Andi, der hat zu Hause eine Alexa stehen und wenn ich bei dem zu Hause rumsiffe und ich übernachte dann häufig auch bei dem, dann lasse ich mir von der Alexa von ihm immer Chuck Norris Witze erzählen. So. Alexa, erzähl einen Chuck Norris Witz. Habt ihr eine Alexa in eurem Haus? Dann hat sie euch gerade einen Chuck Norris Witz erzählt.
Also ich... Ein praktisches Gerät, unfassbar unnötig, wie ich finde.
Ja.
Und ein bisschen gruselig. Naja. Zumindest von dem, was man so hört. Also was da rauskommt, was die damit machen.
Ich bin generell gegen Siri und Alexa und auch hier okay Google und so, weil, sorry.
Ich bin grundsätzlich gegen moderne Technik.
Nein, das nicht, aber ich bin nicht der Technik-Enthusiast, dass ich sage, ich hole mir jedes neue Stück Technik ins Haus, nur weil es neu ist.
Bei mir kommt Sprachsteuerung erst ins Haus, wenn ich mir davon ein gescheites Holo-Programm laden kann.
Ja, wollte gerade sagen, ich erst auch, wenn es für mich tötet.
Die vulkanische Lustsklavin Teil 2. Aber nur 2, Teil 1 war shit. Gut! Unterstützt uns bei Patreon über kackundsach.de, unsere Webseite, findet ihr den Link. Kommt zu unserer Tour. Kommt zum Livestream am 25. Oktober, Halloween, Hexen, bei YouTube, Facebook und Twitch. Gibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, folgt uns bei Facebook, bei Instagram. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in jeder Podcast-App, die ihr euch so aussucht.
Yes.
Gut, Tobi, Richard und Fred sagen für heute Tschüss.
ich war bei einem Kumpel, der hatte so eine defekte Alexa, die mitten in der Nacht angefangen hat, hysterisch zu lachen, Mann.
Echt?
Seitdem will ich so ein... Ja, die hat mitten in der Nacht angefangen, plötzlich vollkommen hysterisch angefangen zu lachen. Ist das so ein Bug, der da mal drin war? Ja, nee, Mann, ich habe mir, hab mir als fast 30-jähriger Mann, ich habe mir echt in meinen Schlafsack geschissen. Ey, nein, Mann, das mache ich nicht nochmal mit. Oder